Willkommen bei Fahrradio, der Talkshow mit Thomas
und Hans.
Heute ist Sonntag, der 6. August 2017 und Alert, Alert, wir sind doch nicht in Sommerpause.
Breaking, Breaking News.
Und warum sind wir nicht in Sommerpause?
Daniel Haxmann, represent Chaka Bongi.
So, wir sind schon in Sommerlaune musikmäßig, ne? Und warum sind wir nicht in Sommerpause, Thomas?
Weil wir noch da sind.
Ach so, Da war ich dann anscheinend in der letzten Folge voreilig, als ich das angekündigt habe, aber Thomas hat dringenden Gesprächsbedarf angemeldet.
Ja, na? Allerdings. Ja, es gibt noch was zu sagen. Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen.
Freunde des Radsports.
Ja, und des schönen Wetters.
Aha.
Der Kurz-Kurz und der Rallye-Streifen. Oder wie heißt es beim Radsport? Diese Sonnenfrisur, die man da bekommt von den Klamotten.
Da,
du weißt, was ich meine.
Da, wo man eigentlich nicht. Die Tan Lines.
Ja, also wenn man da an die Ostsee fährt zum FKK, uiuiui, da wird man gleich gefragt, was man für ein Rad hat.
Da habe ich aber, da wurde mir, glaube ich, in meine Twitter-Timeline oder irgendwo wurde mir da eine Anzeige reingepostet von lichtdurchlässigen Trikots.
Endlich.
Wo sowas nicht passiert, ne? Gibt's ja schon bei Badekleidung, ne?
Mhm,
und die haben Lichtschutzfaktor 50 oder so. Und dann ziehst du es an und dann wirst du nahtlos braun, obwohl du ein Trikot anhast. Also du solltest dir dann aber die Arme schon einschmieren mit Sonnencreme. Also auf
50. Ja, das habe ich nämlich vergessen.
Wie?
Ah, das ist eine coole Idee. Warte mal, manchmal vergesse ich ja Sachen. Ne? Sag mal, wie heißt denn das Aufnahmetool, dieses basische Aufnahmetool?
Ach Mist, Ja, ich habe dich auch nicht drauf. QuickTime-Player.
Ja, aber macht ja nichts, ne?
Wieso macht das nichts?
Na, den schalte ich halt jetzt ein.
Ja. Dann, ist halt, liebe Hörer, dann ist es so, dass ab jetzt der Ton besser wird.
Mal gucken, ich sehe nämlich gerade einen Wasserball beim QuickTime-Player.
Also noch nicht ganz jetzt. Aber gut, dass du dran denkst, Thomas, ich habe es total vergessen.
Ja, wir haben diesen vor lauter Sommerlaune den Check vergessen, weil normalerweise sitzen wir in unseren Cockpits und haben da diese ganzen Hebel und
ja, und du hast dieses Clipboard, ne, mit der Abhackliste.
Ja, genau. Das ist cool. Jetzt mache ich eine neue Audioaufnahme. Zacki. Check. Aufnahme fehlgeschlagen. Aha. Was ist hier los? Eine neue Audioaufnahme.
Die Hörer lieben Meta-Gespräche.
Ja, klar, Logo. Einfach mal dabei sein. Nee, check ist okay. Aber wie gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen. Also wie in einem Flugsimulator ungefähr sitze ich ja. Und ich habe, so wie in den alten Hondas und neumodischen sonst wie PKW, habe ich so eine Leiste oben am Kopf und da sind Klappen und unten Hebelchen und so. Und da haken wir vor der Aufnahme normalerweise eine halbe Stunde lang alles ab. Das haben wir heute vergessen.
Jawohl.
Vor lauter Sommerlaune. Hans, was trinkst du?
Kaffee.
Trinke ich auch. Black Hot, Black Coffee. Und du?
Ja, auch Black. Aber frag mich nicht, was für eine Marke das ist. Also das ist irgend so ein Bio-Ding von, ich glaube, Aldi.
Aldi, das sind ja die mit den Hühnern und so. Ne? Ich bin ja froh, dass ich keine Eier kaufen muss. So habe ich da überhaupt kein Problem damit. Und mit der und den Kaffee kaufe ich ja voll ökomäßig bei Schüttgut. Ich hoffe mal, dass er nicht 500 Gramm Packungen nimmt und umfüllt in große Gebinde, damit ich gebindefrei einkaufen kann. Nee, aber das glaube ich nicht. Nee, das ist das finde ich eine schöne Sache. Ich kaufe so gern wie möglich Sachen offen. Gibt es ja bei euch wahrscheinlich auch in Köln, also verpackungsfreie Läden und so.
Noch nicht in unserer gentrifizierten Umgebung, obwohl es eigentlich da perfekt hinpassen würde. Nee, gibt's noch nicht bei uns. Ja, aber ich hab einen schönen Artikel gelesen, wo sich tatsächlich jemand mal die Mühe gemacht hat zu... Nee, wie war's? Am Radio habe ich es gehört. Darüber, wie schlimm die Nespresso-Verpackungen sind.
Noch schlimmer als gedacht, oder was?
Nein, viel weniger schlimm als gedacht. Vor allem ist...
Die so schlimm sind, wenn man ehrlich ist, sind die nicht so schlimm. Weil der Großteil ist ja doch Kaffee, immer noch.
Ja, also die haben... ich muss mal den Link rauskramen. Es gab eine Studie und ich erzähle das kurz, ja, weil wir offen für Nachhaltigkeit sind und du dann noch mal ein Thema aufbringst. Das heißt jetzt nicht übrigens, dass jeder auf diese Kaffeekapselmaschinen umsteigen muss. Also das ist so. Der meiste Schaden entsteht bei der Kaffeeproduktion. Ja, die größten Umweltbelastungen entstehen durch die Kaffeeproduktion. Und deshalb ist es geschickt, so wenig wie möglich Kaffee zu verwenden. Und das schafft man mit Kaffeekapseln, weil die exakt dosierte Mengen drin haben. Wenn du nämlich mit einer Maschine rumdokterst, dann ist es unterschiedlich. Also dann hast du im Zweifel mehr Kaffee verbraucht. Oder du machst irgendwie eine ganze Kanne und trinkst nur die Hälfte oder so Zeug.
Oder irgend so ein Wichtigtuer kommt und sagt hier nicht stark genug, noch einen Löffel.
Richtig, besonders schlimm sind nämlich diese Maschinen, diese Vollautomaten. Die sind wohl laut Studie, naja, die neigen dann zur Überdosierung und so. Und dann ist es so, wenn man das Alu richtig trennt und wenn's richtig rezykliert wird, dann ist es ja durchaus erträglich, ne? Weil ja da neues Aluminium draus hergestellt werden kann. Im Vergleich sind nämlich es gibt ja welche aus Plastik auch noch so Kapseln, also die sind aber wirklich fies, ne? die sind nix. Also wenn, dann Alu.
Ja, wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, dann muss man die Senseo dann nehmen. Ne? Die sind ja Papier.
Ja, Senseo wäre wahrscheinlich was, ja. Also mit Dosierung und so. Nee, ja. das nur, wie sind wir? Ach, über Kaffee sind wir drauf gekommen, weil ich dachte mir schon manchmal so fürs Büro, ach, so nur um mal eine Tasse zu haben, wäre schon praktisch, so ein Ding, ne? Aber Nespresso lehne ich ja wegen der Verbindung zu Nestlé ab, ne?
Ja, ja. Naja, gut, und durch die ganze Knebelei und die Maschinen und das Ganze und so.
Kürzlich das noch, habe ich einen Freund getroffen in der Fußgängerzone. Also irgendwie, wir waren am Samstag in der Stadt, also sollten wir auch nicht machen, aber wir haben irgendwas gebraucht. Und dann sind wir gerade raus, kam er uns entgegen mit Kinderwagen und hat gesagt, er musste raus, er muss Kaffee holen. Und das macht er gar nicht gern, weil da muss er dann in den Nespresso-Laden gehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich da auch schon ein- oder zweimal drin war und dass das ja, die sind ja so boutiquenhaft, ne? Und da wirst du ja gleich angeschwatzt, wenn du reinkommst. Und dann sollst du da dann, ach, wollen Sie nicht einen Kaffee probieren? Und da haben wir was Neues und so. Und dann muss man, und das hat er dann auch bestätigt, man muss zielstrebig durchlaufen, Augen geradeaus. Und wenn man, weil die haben eine Theke und da kannst du das Zeug kaufen. Und die ist im ersten Stock, glaube ich. Und da muss man einfach hin und sich nicht beirren lassen. Alle abbeißen. Die Typen da drin, die sehen aus entweder wie eine Mischung aus, naja, wie diese Goldverkäufer und so. Ja, also du wirst da angefallen.
Ah, das
ist
ja, aha.
Und das muss ja alles bezahlt werden. Das bezahlst du ja mit deinem Kaffee mit, den du einfach nur da haben willst. Ne? Also jedenfalls ist das bei ihm, zwischen ihm und seiner Frau wird immer geknobelt oder so, wer da hingeht das nächste Mal. Okay.
Nur noch ganz kurz, weil es hilft ja nichts und uns und ihr Hörer schaltet ja trotzdem ein. Also mein Tipp nämlich, ja, ist doch so. Nicht nur Kaffee trinken. Ich habe ja Dinkelkaffee für mich entdeckt. Den trinke ich zwar jetzt nicht, ich wechsle ab, weil tatsächlich ist es ja so, dass es ein Riesenaufwand ist, den Kaffee herzustellen. Und ob der jetzt in Alu oder in der Bodum oder in der Mitropa 5,5 Tassen Maschine gemacht wird, ist egal, es bleibt Bohnenkaffee, der irgendwo produziert werden muss. Und Dinkelkaffee, der ist von hier und ich meine, es ist kein Bohnenkaffee und es ist kein Koffein drin, aber der ist lecker. Und macht euch mal die Mühe, weil mir schmeckt er, aber es kann ja sein, dass er dir zum Beispiel, Hans, überhaupt nicht schmeckt oder dir, lieber Hörer, überhaupt nicht schmeckt oder liebe Hörerin. Also es gibt nämlich jede Menge so Sachen, einfach nenn's Getränke, Heißgetränke. Es gibt auch Tee. Da weiß man jetzt auch nicht genau, da ist ja der Teebeutel erfunden worden für Tee, wie ökologisch das Ganze ist. Aber die gibt's zum Glück nicht. Wobei, die gibt's, glaube ich, auch zum Durchpressen, oder? Fix und fertig für die Nespresso-Maschine gibt's auch Tee? Bestimmt.
Da gibt's Chai. Nein.
Chai Latte.
Naja, das gibt's bei diesen Sachen. Ich glaube, die von Bosch und Chibo und so, die machen sowas. Aber es gibt von Nestlé gibt's eine eigene Teemaschine. Die heißt jetzt leider nicht Nesti, sondern, ich weiß nicht, wie die heißt. Die ist leicht yogamäßig geschwungen und hat softe Kanten und so. Also ist schon was für Bewusste. Und da kaufst du, ich glaube, das ist Plastik, was da reinkommt. Und da kannst du verschiedene.
Harmonisiert die das Wasser erst?
Bestimmt. Kannst du so Steine reinschmeißen. Und die stellt dann halt, also wahrscheinlich, ich nehme an, dass da irgendwie ein Code drauf ist auf der Dose und dann stellt sie die Ziehzeit richtig ein, ne?
Oh ja, da gibt es ja diese neumodischen Wasser.
Da kannst du noch ein paar Asanas dazwischen machen, während dein Tee zieht, ne? Das lenkt ja sonst unglaublich ab. Oder du guckst auf deine Uhr und machst Atemübungen.
So, aber jetzt Schluss mit dessen hier.
Ja, Atemübungen sind übrigens gar nicht schlecht. Also das ist ja wirklich, gerade die Eltern unter den Hörern wissen das wahrscheinlich. Manchmal lohnt es sich einfach mal tief einzuatmen. Und es gibt eine Formel, das ist, ich glaube, in Köln wurde das erfunden, nennt sich 4711. Atmen. Was gibt's da zu lachen?
Ah ja. Ich hätte mich fast an meinem Rest Black Coffee verschluckt. 4711.
Ja, das funktioniert so.
Es kann ja sein, dass der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin gar nicht weiß, dass das aus Köln kommt. Ja?
4711?
Oder weiß das jeder?
Echt kölnisch Wasser, steht drunter. So, und das funktioniert so, dass du 4 Sekunden einatmest und 7 aus. Also 8 geht auch, aber der Einfachheit halber und so. Ne? Und das Ganze machst du 11 Mal. Spitzenformel, oder?
Mhm. Und dann ist man wieder gut.
Ja.
Dann kann man einen Bro-Fist machen.
Kannst du, ja. So, Bro-Fist, dann sind wir ja gleich, dann sind wir gleich bei den Bros, ne? Männer unter sich oder waren auch Frauen dabei am Ring?
Am Ring auch Frauen, auch Frauen. Ja, ich war wieder mal bei Rad am Ring. Mhm. Und wieder mal habe ich mich die vorher gefragt, warum gehe ich dahin? Dabei habe ich mich erst recht gefragt, warum mache ich das? Weil es schon eine Schinderei ist, aber ich will wieder hin nächstes Jahr. Rad am Ring, wer es nicht kennt, ist ein 24-Stunden-Fahrradrennen am Nürburgring. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Topografie ein, weil es ist eine tolle Strecke. Aber what goes down must go up. Drehe ich das mal rum. Also, weil es ist toll zum Runterfahren. Es ist ein Traum, aber es ist richtig fies zum Hochfahren eben. Also, es ist irgendwie, ich war noch nie, bin noch nie so Pässe oder sowas gefahren, weil ich ja kein passionierter, ambitionierter Rennradfahrer bin oder sowas und auch kaum jemanden beim Namen kennen. Nur Covadonga kenne ich jetzt. Was gibt's?
Covadonga übrigens.
Covadonga siehst.
Aber meinst du, der Begriff passioniert ist schon, wurde schon häufig verwendet? Also so vielleicht in Anführungsstrichen oder so?
Das habe ich gar nicht gemerkt, was für ein tolles Wort ich da gesagt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Zeitschrift, die vielleicht Tour oder sowas heißt, oder wir verkaufen es an die Bike-Bild, komm. Aber die Bike-Bild, muss man ja sagen, freut mich immer wieder. Schönes Heft. Also, passioniert, ein wunderbares Wort, das ich durch Zufall entdeckt habe.
Da muss ich noch mal rein.
Das aber wär, du kriegst wieder voll raus.
Ja, hier. Aber vielleicht, das wäre vielleicht was für eine Überschrift. Und vielleicht für die Automotorsport, wenn sie dann mal auf Fahrrad umsteigen und so, ne?
Weil, also die Automotorsport hat ja mit Abstand die schlechtesten Überschriften und Titelgeschichten, weil ich glaube, in jeder Geschichte ist irgendein Wortspielchen drin.
Eben, das ist ja zwingend vorgeschrieben. Da gibt's der Chefredakteur, der achtet darauf, ja. Der hat auch so ein Clipboard und da wird abgehakt und der eine Haken muss zwingend gesetzt werden. Ein Wortspiel in der Überschrift, ja, nein. Und wenn nein, dann wird der Autor gefeuert. Der schreibt dann
nochmal setzen.
Obwohl, sechs. Der wird nicht gefeuert. Das ist ja für Autoren, ich kenne das ja, da oft schreiben ja Redakteure viel bessere Überschriften. Und deshalb, also ich bin oft froh, wenn andere Überschriften für mich schreiben.
Ja, aber bei der Automotorsport ist es sicher so, dass man so, kennst du das, dieses die Spucke hochziehen so? Das, wenn nicht passiert, dann ist der Titel nicht gut. Und dann dieses leichte Altherrenkichern.
Ah, okay. Gut, zurück zum Ring.
Passioniert. Also, aua, du hast das ja hingeschrieben. Also, ich kenne ja Pässe nicht und so und ich kriege aber in diesen 24 Stunden schon auch Erzählungen mit. Also, es ist schon ein anderes Leben, aber ich kenne das nicht. Ich probiere das vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall fährt man da 24 Stunden rum. Wir wieder mal in einem Viererteam. Und ich wollte eigentlich dieses Jahr ein bisschen schneller sein als letztes Jahr, aber ich hätte trainieren müssen, viel mehr auf. Was machst du für einen Krawall?
Ich habe meinen Tisch hochgefahren und irgendwas ist da runtergefallen. Sprich ruhig weiter.
Okay, auf jeden Fall ist es so, dass die Strecke, der Nürburgring, der irgendwann in den 20ern, glaube ich, gebaut wurde, ja, im Ganzen so 26 Kilometer lang ist ungefähr. Und unisono, also durch die ganze Bank oder durch die ganzen Klappstühle, die während ihrer Fahrpausen aufgestellt sind und auf die Strecke gucken mit irgendeinem Getränk in der Hand oder so oder vor sich hin dösen, alle sagen Kilometer 12. Warum kann es nicht da aufhören? Oder bei Kilometer 12, da ist schon doof, weil da weiß man, jetzt geht's langsam richtig hoch dann und es ist da schon lästig. Besser ist, wenn man gut trainiert ist. Ich habe nämlich auch dieses Jahr das erste Mal auch tatsächlich ums den Hörern und Hörerinnen, wie ist das, ne Hörer mit Sternchen, wir machen es einfach mit Sternchen, mitzuteilen, dass es nicht mit Geld zu kaufen ist. Eine schnelle Runde. Ich habe ja ein bisschen ein sonderbares Fahrrad, um damit zu fahren, aber es ist mein einziges und ich wollte gerne ein anderes haben dieses Jahr, hatte aber die Zeit nicht. Also, ich habe so ein Renn-Mini-Velo. Das ist also so ein 20-Zoll-Rad mit einer Pinion-Schaltung, die eine beeindruckende Entfaltung hat. 18 Gänge und 1800% Entfaltung, ne? Oder? Sowas in der Art.
Ich glaube, das steht drin, ja.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Dafür wiegt das Rad ungefähr eine halbe Tonne. Also in echt wiegt es etwas über 13 Kilo, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich dann damit fahre, also den Berg runter, kann ich ja Leute überholen. Also so knappe 100 kann ich erreichen. Leider nicht, ich will ja nächstes Jahr mal die 100 knacken, aber da muss ich die Übersetzung ändern, damit ich da mittreten kann. Auf jeden Fall, also bergrunter kann ich Leute überholen, bin ich schön schnell, aber berghoch, da fahren sie an mir vorbei und dann, tolle Sache, Mann, Respekt und so, und dann sage ich hier von wegen Respekt, Respekt vor euch, ihr überholt mich, ihr seid schneller, ihr seid besser trainiert. Dieses Jahr habe ich es dann probiert, letztes Jahr habe ich mir das schon überlegt, weil Grofa, kennen vielleicht die Leute, Grofa ist Großhandel für Fahrräder oder Fahrradkomponenten oder sonst was. Also irgendwie eine ulkige Abkürzung. Grofa ist Großvertreiber, Importeur, die haben Marken wie Giro zum Beispiel, Bell. Dann haben sie auch Roller mittlerweile, so Elektroroller hatten sie, fällt mir später wieder ein, ist egal, die von dem Waldberg, von dem ehemaligen Sänger von so einer Boyband, kennst du doch, die Egret Scooter. Siehst, man muss nur, in unserem Alter muss man sich viele Sachen holen von früher und dann zusammenbauen und dann kommt es im Gehirn auch wieder hoch, weil da ist ja so viel Müll drin.
Bitte lass mich
Gehirn.
Schnell Boyband, sprich weiter, also lass uns das später besprechen.
Also, auf jeden Fall, unter anderem haben die auch Look, sind die Deutschlandvertrieb für Look-Pedale und Look-Fahrräder natürlich. Und die haben letztes Jahr, ist mir das aufgefallen, boah, da kann man sich Fahrräder einfach ausleihen, mal für eine Stunde oder so. Dann dachte ich mir, Mensch, das könnte ja reichen, da kann ich ja mal eine Runde fahren damit. Und dieses Jahr habe ich es dann angegangen, also ich bin die erste Runde gefahren mit meinem Rad, dann bin ich hoch zu Grofa, habe gefragt, wie sieht's aus? Kann ich ein Rad haben? Ja, klar, 1,5 Stunden oder so, und wenn nicht, bleibt der Kopf auch dran. Auf jeden Fall muss man da unterschreiben für dieses Rad, im Wert von knappen 5.000 Euro, Lux 765, das ist ein Carbon-Rennrad mit einer etwas entspannteren Geometrie, also genau das Richtige für mich, kein Zeitfahrrad oder sowas, wo ja Lux berühmt dafür ist, dazu aber vielleicht später. Auf jeden Fall also eine angemessene Geometrie, dann eine Übersetzung, die eher für den Berg gemacht ist, hatten sie dort. Und die hatten insgesamt 40 Räder dort, die man leihen konnte. Also Mountainbikes, Rennräder und also nicht irgendwie billig oder so, sondern einfach Topmodelle. Da gehst du hin, Personalausweis und eine Unterschrift. Ich habe dann extra geguckt, weil manchmal guckt man das nicht, sollte man aber, Selbstbeteiligung, wie sieht's damit aus? Natürlich will sich niemand bei 100 irgendwie hinlegen oder sonst was machen, Schlimmeres, Wenigeres, Schlimmes, aber allein die Felgen, wenn man kaputt fährt, aus Versehen, wenn man irgendwie mal auf die, wie nennt sich diese Gras, diese, na egal, diese
Bremsschotter oder Bremsflächen.
Nee, es ist ja so, du kennst doch diese, diese Steine, für die an Parkplätzen öfter verwendet werden, wo Gras durchwachsen kann.
Ja, so Platten, ja, so.
Ja, also das und vor den Curbs, also die, weil es ist ja eine Rennstrecke, eine Autorennstrecke. Mhm. Und du weißt ja selbst, überall liegen diese, wo man erst denkt, das wäre Katzenscheiße, aber es ist Reifenabrieb. Auf jeden Fall sind ja diese Curbs und vor den Curbs ist zur Stabilisierung sind diese, ich nenne sie einfach mal Grasbeton oder sowas, diese Steine verlegt, um das Ganze zu halten. Und ich bin dieses Jahr die erste Runde gefahren für unser Team, also mit allen, weiß nicht, was es dann ungefähr sind. Also es dürften vielleicht so 2000 Leute sein oder sowas, die da losfahren. Ja.
Rasengitterstein,
genau. Auf jeden Fall bin ich in der ersten Runde gefahren, was bedeutet, dass eben quasi so ungefähr ein Viertel aller Teilnehmer, was dieses Jahr etwa so 10.000 waren, auf der Strecke sind. Da ist natürlich mächtig was los. Und wenn man da den Berg runterfährt dann mit jetzt, ich meine, an der Fuchsröhre 100, aber die geht einigermaßen gerade, da wenn man keinen groben Schnitzer macht, ist so. Aber es sind ja auch diese kurvigen Sachen und da war ich kurz mal nicht ganz konzentriert und war ganz kurz neben der Strecke, auf so einem Rasengitterstein. Ich habe gedacht, mir zerhaut's die Felgen. Ne? Dachte ich, scheiße, jetzt ist er platt.
Warst du da mit dem Look unterwegs?
Nein. Das war die erste Runde, bin ich mit meinem Rad gefahren. Und dann, aber selbst da, guck mal, du rumpelst da rüber kurz über so ein Ding und magst dir die teuren Profilfelgen kaputt zum Beispiel. Ne? Also Selbstbeteiligung, faire 100 Euro.
Oh, das geht.
Ja. Also, dann habe ich das Ding genommen, meine Pedale rangeschraubt, meine Flaschenhalter rangeschraubt, Startnummer angeklebt und alles und bin dann damit gefahren. Da war eine Ultegra dran und also keine elektronische Schaltung, sondern eine manuelle Schaltung. Hat sich gut angefühlt, war schöne Größe, Größe L für mich, also hat gut gepasst. Und ich war aber nicht schneller als mit meinem Rad. Ich war ein bisschen verblüfft, weil ich hatte gedacht, Mann, mit dem Ding, da müsste es doch schneller sein. Das wiegt nur 7 Kilo oder 7,5. Ich weiß nicht ganz genau, habe es nicht gewogen. Aber schon ein Top-Gerätchen mit allem Pipapo halt dran, wie so ein modernes Rad. Ne? Und ich war nicht schneller. Dann wusste ich, Mann, du musst trainieren. Weil diese 5 Kilo weniger, was das Rad wiegt, oder 6, und die etwas bessere Aerodynamik, wobei bergrunter kann man drüber streiten, wahrscheinlich ist es bergrunter mit meinem Rad sogar ein bisschen besser, weil ich nicht so seitenwindanfällig bin mit den kleinen Rädern. Aber ja, also es ist wirklich so, alleine so ein Rad nutzt nichts. Man muss was tun, gerade was Berge angeht.
Mist.
Weil in der Ebene ist vielleicht ein bisschen anders. Da zählt Ausdauer und Windschlüpfigkeit und sowas, aber am Berg hoch, huiuiui.
Wie breit waren denn die Reifen auf dem Rad?
25. Ist Standard mittlerweile. Sehen aber breiter aus, weil die Felgen ja breiter sind mittlerweile. Deswegen ja auch kein Grund mehr, Sclaveron oder Presta oder Quälventile zu verwenden.
Hast du den Link gesehen oder hast du es auch unabhängig von mir entdeckt?
Unabhängig. Und ich quäle mich ja jedes Mal. Ich verstehe nicht, warum man solche Ventile produziert. Wer das erfunden hat, weiß ich nicht. Es muss Gründe geben, aber sie sind nicht mehr zeitgemäß, finde ich.
Dann muss ich werde vielleicht den Link noch mal reinsetzen.
Genau, setz ihn doch mal rein, damit es alle wissen.
Naja, ich hatte das ja bei Twitter und auch eben, da kann ich auf die bei der Gelegenheit noch mal drauf hinweisen. Ich glaube, im letzten Fahrradio-Newsletter war der Link auch drin. Okay. Was aber ganz interessant ist, ist, dass wenn du nochmal zu dem Artikel hingehst, war das in der amerikanischen Bike.
War es die Road Cycle oder?
Ja, war das Road Cycle oder weiß gar nicht genau, wo es war. Presta. Ja, habe ich jetzt. Das waren jedenfalls, ich glaube, 10 Gründe, warum Presta-Ventile sterben müssen, oder?
Ja.
Und wo steht's denn? Warum ist Presta? Na egal, ich finde den schon wieder. Grund 6 war der, dass man aus Versehen mit der Pumpe das Ventil rausschreibt. Eigentlich finde ich sie ja gar nicht so schlecht, weil sie so relativ nett zu bedienen sind. Wenn man Luft rauslassen will, tippt man oben drauf. Aber sie sind halt sehr klein und fummelig. Und naja, aber da müssen wir ein andermal ausführlich drüber diskutieren. Was ich empfehlen würde, wenn ich den Link sehe, da sind sehr viele Kommentare drunter. Und die kann man sich dann mal durchlesen, weil das sind nicht alle, ist nicht alles schlecht daran vielleicht. Auf jeden Fall die Breite macht, ja, mittlerweile kann man die breiteren verwenden. Ich weiß nicht, wie es in Hochflansch, Hochprofilfelgen ist. Naja, jedenfalls. Ja,
Tatsache ist es noch ein Punkt, deswegen, weil ich hatte ja da in der ersten Runde, bin ich ja über diese Rasengittersteine drüber gerumpelt. Ich schätze mal, dass es so knappe 80 waren, die ich drauf hatte, und das hat mächtig geknattert und ich hatte echt Angst, dass es jetzt pff macht und alles. Und dieses pff, das kannte ich nämlich. Ich hatte neulich einen Platten auf meiner Hausstrecke bergab. Allerdings, da werde ich nicht so schnell. Das sind nur 65 oder sowas. Und da hat es dann hinten so das Schwimmen angefangen. Dachte ich mir, Mensch, was ist denn da los? Und dann bei der U-Bahn-Haltestelle war dann die Luft raus. Und ich habe ja auch so Hochprofilfelgen und durch die 20 Zoll Rädchen, die ich habe, bin ich natürlich, was das Angebot an Schläuchen angeht und Reifen, stark limitiert, also genau genommen auf eine Marke. es gibt einen Hersteller, wahrscheinlich gibt es auch mehr Hörer, die irgendwie auch freakige 20 Zoll, also 451 Maße haben und da Schläuche mit langem Ventil wissen, also 65 mm lang müssen die mindestens sein. Die sollen sich melden, sind nämlich aktuell in Deutschland nicht verfügbar. Aber es gibt ja Verlängerungen, Rennradfahrer kennen das. Es gibt Verlängerungen in allen Längen, also ich habe welche mit 60, dann welche mit 85, die gibt es es gibt komischerweise zwei Gewindesorten auf dem.
Wie macht man die drauf?
Tja, Faszinosum. Also es ist so, dass die Presta-Ventile ja ein Gewinde haben für die Kappe. Also es ist ja auch ein kleines, das ist ja ein Ventileinsatz, der reingeschraubt wird und der faszinierenderweise ja auch gar nicht geschlossen werden muss. Das kannst du ja offen lassen. Brauchst ja nicht zudrehen, der hält ja trotzdem dicht.
Ja.
Und mit diesen Verlängerungen, die schraubst du einfach statt der Kappe drauf. Also ich musste mein Ventilloch aufbohren, weil ich habe sie bisher nicht verwendet, weil mein Ventilloch, die Bohrung so knapp ist. Eigentlich hätte es passen müssen, aber SRAM hat die, ich weiß nicht wer, ob es mein Felgenhersteller ist oder SRAM, irgendjemand hat die Toleranz in die falsche Richtung verwendet. Auf jeden Fall hat es nicht reingepasst. 6 mm sind es eigentlich und wenn das halt dann 6,1 ist, dann passt es nicht. Und dann habe ich halt mein Ventilloch aufgebohrt jetzt, weil ich einen Platten hatte und den einen frischen Schlauch haben wollte und keinen, der irgendwie eiert, weil er einen Flecken drauf hat. Ich habe ihn schon geflickt, also keine Bange, ich bin schon so ein Repair-Typ auch, habe ich als Ersatzschlauch dabei den geflickten, aber ich wollte einfach einen frischen haben. und habe das dann auf das normale 30er Ventil, so eine Verlängerung drauf, erstmalig. Und da macht man sein Ventil, schraubt man auf. Die ganzen Leute mit Hochprofilfelgen kennen das wahrscheinlich. Und dann schraubt man das drauf und dann ist da diese lange Verlängerung und dann probiert man es am besten erstmal aus, ob es auch funktioniert. Und dann fummelt man wieder ein bisschen am Ventil. Also für mich ist das irgendwie 7 Siegel sozusagen. Ich weiß nicht, warum es geht. Und ich habe es dann ausprobiert. Okay, geht. Dann montiert, aufgepumpt und hat Luft gehalten. Also das ist ja einfach die Hauptsache. Und da macht man oben das normale Deckelchen drauf. Aber man schraubt da nichts mehr zu. Das ist einfach offen. Also in der Felge ist das Ventil offen. Und dann schraubt man diese Verlängerung drauf und dann pumpt man.
Das ist einfach ein Stückchen Alu. Ach, du machst nicht das Ventil raus und schraubst es dann oben wieder drauf, sondern okay. Das bleibt einfach unten drin und dann sind diese 3 cm Verlängerung dran und da bläst du rein.
Also so habe ich gemacht. Vielleicht ist es auch falsch, aber es geht.
Okay. Gut, und wie...
Stimmt, das ist auch eine Idee, das könnte ich mal probieren. Muss ich mir mal angucken, vielleicht ist da ein kleines Gewinde drin. Ja. Stimmt. Oh, ihr dürft mich auslachen, aber es hat dicht gehalten. Ich weiß es nicht, also so habe ich es gemacht.
Okay, und dann habe ich auch kürzlich, ich habe so ein... kennst du Stack Exchange?
Nee.
Das ist so eine Art, so ein Frage- und Antwortforum, aber in gut. Also eine eigentlich ja, wie eine Plattform, mit der du nutzen kannst, um Fragen und Antworten zu generieren. Und wird hauptsächlich von Programmierern verwendet, wenn sie irgendwelche Fragen, also wenn ich weiß, ich nehme an, es ist immer noch so, aber irgendwann habe ich mal an einem Projekt mit einem Programmierer zusammengearbeitet und der hatte Stack Exchange quasi die ganze Zeit offen, weil wenn er irgendwas nicht wusste in seinem Code, dann hat er da nachgeguckt oder gefragt und kurze Zeit später hat er eine Antwort bekommen. Das wird dann gesammelt und du kannst hochranken und so Zeug, sodass also die guten Sachen nach oben kommen. Und das ist nicht so wie gutefrage.net oder so, sondern das funktioniert auch gut. Also nicht nur, also Antworten wie das würde mich auch interessieren, die kommen da nicht vor.
Also nicht irgendwas Banales, ich weiß es nicht, aber ich sag trotzdem mal was.
Genau, oder, ja stimmt, also wenn's nach mir ginge, wäre es so, oder ich glaube und sowas. Naja, die gibt's schon auch, aber die werden dann nach unten gedrückt und dann sind sie weg. Und da gibt's auch ein Fahrradforum. Und da hat jemand gefragt, warum eigentlich die Sättel so eng und so schmal und hart sind von Rennrädern. Also sind auch, und man stattdessen eine gepolsterte Hose anziehen muss. Das findet er komisch, warum man nicht den Sattel polstert und mit einer normalen Hose fahren kann.
Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Gell?
Und?
Haben ein paar geantwortet und es war halt so, dass, dass man auf die Art ein besseres Gefühl fürs Rad hat und dass man die Polsterung auch anpassen kann und dass die Polsterung genau da ist, wo man sie braucht, weil die ist halt nicht immer gleich und man muss sich auch bewegen können und bei einem Rennrad, also da ging es um Rennräder vor allem, da möchte man halt irgendwie den maximalen Kontakt, wobei du ja mal mit dem Tom Ritchie gesprochen hast und der hat sich ja auch darüber beschwert, dass Mountainbike-Sättel eher so zur schnittig geformt werden, damit sie cool aussehen und nicht nach Körperbedürfnis geformt werden.
Tom Ritchie war das nicht, ne?
Doch, das war Tom Ritchie. War. Ja, ich hab nämlich das Interview vor einer Weile nochmal angehört und da hat er sich über die Sättel beschwert.
Das kann schon sein, dass das quasi die Rennradsättel da adaptiert wurden, mehr oder weniger, damit sie auf die Mountainbikes und das gar nicht unbedingt den Sinn trifft.
Eventuell. Ja, genau. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, weil du nämlich von Hosen erzählt hast, die du dort gesehen hast, ne?
Ja, genau. Bei Rad am Ring, da gibt es ja immer
Warte mal kurz. Ich weiß nicht, vielleicht, liebe Hörer, vielleicht, wenn euch solche Themen interessieren, also ich weiß, dass einige auch Langstreckenfahrer unter den Hörern sind und vielleicht könnt ihr da mal irgendwie Rückmeldung geben, ob es irgendwie bestimmte Verbindungen gibt, die viel besser sind, wie so eure Erfahrungen mit Sätteln sind, weil für jemanden, der sich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, also das ist ja doch eine wichtige Schnittstelle, ne, zwischen Rad und Fahrerin, ne? Und wenn man jetzt, also ich zum Beispiel mache ja keine super langen Touren, ausnahmsweise vielleicht mal, aber andere, die wochenlang fahren, da merkt man das vielleicht eher, ne?
Ja, genau. Ja, tatsächlich war es so, dass ich durch die Bike Expo gelaufen bin. Also da gab es ja eben das große Zelt von Grofa, wo ich, muss ich jetzt auch sagen, abends nochmal eine neue Hose gekauft habe, weil also eine schicke Hose. Ich habe letztes Jahr eine schicke Hose dort gekauft, die ich dann gleich kaputt gemacht habe, 2 Wochen später, weil ich hingefallen bin. Also von Giro, so eine Fahrradchino. Aha. Also, ne, und weil die machen da immer so einen Sonderverkauf und ich habe da so eine keine Sondergröße. Also, ich meine, die könnten einen Tick länger sein, aber da ich ja meine Hosen immer auf der Hüfte trage, dann geht es mit 32 Quadrat. Und ich meine, für 15 Euro so eine Hose, die normalerweise 130 kostet und schick aussieht, ist in Ordnung. Ich habe sie nicht gleich gesehen und habe dann gefragt, sag mal, habt ihr noch die Chinos? Ja, aber nur blau. Okay, ja, wir haben eine blaue gekauft. Dann habe ich noch ein Giro Radfahrhemd gekauft, ein schwarzes. Auch sehr hübsch. Und da wird schon wieder gebaut. Ja. Aber neben dem sehr großen Grofa-Zelt hat es auf der Bike Expo, die es da gibt, natürlich jede Menge kleine. Da steht SKS, da steht mit Pumpen und Täschchen. Gibt es auch immer Extremschnäppchen, wo man sich zurückhalten muss, dass man nicht für 5 Euro so ein Satteltäschchen kauft, weil es halt 5 Euro kostet. Ne? Oder irgendwelche Kompressionssocken oder sonst wie. Also es hat alles. Und ein kleiner Stand auch, die haben so ein Segel raushängen gehabt und da stand die beste Radhose der Welt. Ja, muss man stehen bleiben. Ne? Klar, weil die sah auch noch schick aus. Also ich bin ja ein großer Freund des Schlichten, der schlichten Gestaltung. Habe ich schon mal erzählt, dass Design ein deutsches Wort ist?
Nee.
Doch, Mies van der Rohe hat es erfunden. Mhm. Und also von dem stammt das Wort Design und für Gestaltung. Also weil diese Design-Pest, die man so lesen muss in vielen, meiner Meinung nach, dann doch irgendwie, also wenn man sich kein anderes Wort für Design einfallen lassen soll, dann sollte man irgendwie gucken, dass man sich einen anderen Job sucht. Aber einfach gestrickte redaktionelle Beiträge, da wird ja gern mal designt bis zum Abwinken. Und es ist aber tatsächlich Gestaltung. Und der Herr van der Rohe, der hat es erfunden, das Wort. Also er ist ja irgendwann nach USA gegangen dann. Aber das ist kein ich weiß nicht genau, es gibt eine Geschichte dazu, zu der Schöpfung, aber es stammt von Gestaltung. Und es ist eine schöne Gestaltung, die diese Hosen haben. Also die sehen schön aus, schön schlicht, schöne Farben. Und Dann habe ich die Jungs mal gefragt, die dort am Stand standen, warum sie jetzt meinen, dass es die besten Hosen der Welt wären.
Das möchte ich jetzt auch wissen.
Weil da könnte ja jeder kommen.
Und ja.
Und es ist tatsächlich so, dass die deine Hose, was du vorhin gesagt hast, was man durch den, weil es ja tatsächlich der Kontakt zum Rad ist, dass man die konfigurieren kann. Es gibt da verschiedene Polsterkerne. Ich habe auch gefragt, weil so austauschbare Sachen in Hosen, also es ist so, dass die Hose quasi doppelt genäht ist.
Wie heißen die?
E-Werf heißen die.
Aha.
Die haben Continuous Cycling. Genau, die Etymologie des Worts E-Werf weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht rausgefunden, warum das so heißt. Ich habe auch vergessen, danach zu googeln, was es bedeutet. Und das kann jeder machen, aber einfach mal auf die Webseite gehen, ewerf.natürlich.cc. Und es ist so, dass im Schritt- und Gesäßbereich die Hose keine Nähte hat, sondern außenrum das Ganze doppelt ist und innen drin dann quasi so Netztaschen sind, wo man verschiedene Härtegrade von Pads reinschieben kann. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau geguckt, weil man kann wohl, muss mal gucken, Träger cool, diese Hosen konfigurieren. Sie haben eine ziemlich große Datenbank mit Sätteln, wo das dazu passt dann. Also man hat ja auch da, also weil da kannst du wähle deine Größe und dann gibt es die Mi, so heißt die Hose, hat das Zeug zur besten Radhose der Welt. Eine Bib Short, wie das wohl heißt, die dir genau Druckentlastung bietet, die du brauchst.
Bib sind die Trägerhosen.
Ja, genau, gibt es auch anders. Also auf jeden Fall ist es so, dass man da eben dann einen Sattel eingeben kann und Gewicht und Sitzposition und das Ganze und danach seine Hose konfigurieren. Du hast dann auch ein bisschen Zeit, wenn es dir tatsächlich nicht passen sollte, dann kannst du einmal noch einen anderen Satteltyp, ein anderes Polster bestellen. Mhm. Also so ähnlich, ich weiß nicht, ob du das, bei Matratzen geht es ja auch, du kannst ja Matratzen bestellen. Und wenn du dann feststellst, oh, die ist doch zu soft, ich brauche doch Medium, dann kannst du die ja nach einer Zeit zurückschicken und kriegst dann eine andere.
Ja, ja.
Ah. Also man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, macht aber auch Sinn, weil 190 Euro ist natürlich auch Geld, die man dafür zahlt, für die Hose. Tatsache ist aber auch, dass diese Hose auf der Alp genäht wird. Also die wird in Abstadt oder Alpstadt wird die genäht. Also das ist in Schwaben. Und früher war diese Ecke, also Alpstadt und Mössingen und Münsingen und wie diese ganzen Dinger hier heißen, war eine Hochburg für Strickwaren. Da gab es viele Fabriken, die stehen auch immer noch da. Also die Gebäude, die sind sehr schön.
Mhm.
Das sind halt so, diese Gründerzeit Backsteingebäude und die standen früher alles voller Maschinen, bevor die ganze Produktion nach China oder sonst wo ging. Aber jetzt holen die sie teilweise ja wieder zurück. Es gibt einige Firmen, die wieder in Deutschland produzieren, auch speziell dort, wo doch auch noch ein bisschen Kompetenz da ist. Und es auch nicht weiter was zu tun gibt dort. Ne? Da ist schön auf der Alp, aber da ist nicht viel los. Ne? Und da produzieren die ihre Waren und vertreiben sie direkt, weil sonst könnten die Preise wohl nicht funktionieren. Also es gibt einen Factory Store, da kann man auch hingehen. Aha. Soll sich allerdings keine Illusionen machen. Also ja, es ist kein Werksverkauf. Man kriegt die Sachen nicht hinterhergeschmissen, so wie man das irgendwie von der Outlet City her kennt. Also möglicherweise mit etwas Glück, dass man vielleicht letztjährige Modelle kriegt, aber bei Everf ist das nicht möglich, weil es keine letztjährigen Modelle gibt. Die sind ganz neu, die haben über 2 Jahre gearbeitet an den Hosen, dass die gut funktionieren, weil ich dachte mir dann, wenn da mehrere Lagen übereinander sind, das ist ja was man irgendwie von verschiedenen Socken oder sonst wie kennt oder auch schon allein irgendwie Wäsche. Man zieht ja normalerweise eine Radhose ohne Unterwäsche an, damit man solche Doppelungen vermeidet.
Ja.
Und da hat er gemeint, nee, also da wird man nicht auf einem Knödel sitzen irgendwie. Das funktioniert top. Also ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, schöne Farben haben die. Es gibt auch Trikots, es gibt auch einfachere Hosen, also die dann vielleicht nur fast die besten Hosen der Welt sind. Und möglicherweise wird Everf auch nicht alle anderen VDs, Pearly Sumi oder sonst wie vom Markt drängen.
Aber die kosten ja auch so viel.
Kosten auch so viel, ja. Ich weiß gar nicht. Also ich habe eine VD, die hat irgendwie so 60 Euro gekostet. Also die machen auch einfachere Hosen. Also es gibt eine normale, wo fangen die denn an? Also hübsche Trikots haben sie auch. Also eine normale, einfache Trägerhose kostet 80 Euro. Und dann gibt es eine etwas aufwendigere. Es gibt One Tech und Me. Und Me, das ist diese zum Konfigurieren. Und die One-Trägerhose, die kostet 80 Euro. Mhm. Ja, das ist ein fairer Preis. Und das ist eine Allround-Radhose für deine Trainingsfahrten und alltägliche Touren. Und was die so kann, das könnt ihr euch selber mal angucken. Aber sie haben auch irgendwie bei ihren Trikots drauf geachtet, dass sie sich nicht irgendwie sinnlos dehnen, sondern genau in die Richtung, wie man es braucht, sodass die Taschen straff sitzen und wenn man Sachen reinsteckt, dass die eben nicht sich in die falsche Richtung dehnen, sondern nur da, wo man sich auch wirklich bewegt. Der Schnitt ist vorgeformt, also dass es auf dem Fahrrad sitzt und nicht beim Rumstehen. Genau, anatomisch geformter Mehrbahnenschnitt. Das machen andere sicher auch. Also es ist nicht so, dass sie jetzt alles neu erfunden haben, aber es ist schön, wird hier produziert. Sie haben sich was gedacht bei den Sachen und das ist auf jeden Fall, wer es plant, sich eine neue Klamotte zuzulegen, sollte da mal gucken. Also finde ich auf jeden Fall wert. Man, diese ganzen Sachen, es gibt ja jede Menge Anbieter in den Radrennsportmagazinen online oder offline, die dir zum Beispiel deine Vereinstrikots, deine Kumpelstrikots oder sowas ab geringster Stückzahl einfach mit allem drum und dran bedrucken und so. Habe ich auch schon machen lassen, funktioniert. Aber da hat man halt, ja, ein Trikot halt. Nette Menschen übrigens, die haben uns auch schon in unserem Podcast reingehört. Wenn ich Zeit habe, vielleicht können wir mal näher mit denen sprechen, was denn, wer auch die Gestaltung jetzt zum Beispiel macht, weil die sind sehr hübsch, die sehen schön aus, die Sachen von Everf.
Na dann von hier aus mal schöne Grüße an den Guido. Mit dem hast du gesprochen, oder? Kann das sein?
Auch. Also ich habe glaube ich, mit dem Andreas gesprochen. Das sind scheinbar Brüder. Also Hello ist der eine. Ah, ich finde es jetzt nicht. Ich habe der Andreas Wolfer und der Stefan Wolfer und ich, ne, mit dem Stefan habe ich gesprochen, genau. Mit dem Stefan habe ich gesprochen und die sind insgesamt zu dritt oder so wohl. Also keine Ahnung, jetzt können wir vielleicht auch mal mit ihnen, wenn wir sie nochmal treffen. Ich habe ja nachgefragt, wer auf unserem großen Eurobike-Rundgang, falls sie da sind, können wir vielleicht da nochmal mit ihnen sprechen. Und ansonsten haben wir ja auf der Eurobike wieder genug zu tun. Auch so, ne?
Ja, ja. Vielleicht noch eine Sache dazu, wie sich's gehört. Im Rennradsport anscheinend gibt es auch für die Evolve-Klamotten Crash Replacement. Also wenn es dich hinlegt, Thomas, ne, dann, also bei Felgen und Carbonrahmen ist das ja üblich anscheinend mittlerweile, oder? Und bei Helmen auch?
Bei Helmen weiß ich nicht. Also ja, bei Rahmen zum Beispiel, auch bei Mountainbike-Sachen oder so, ne, da kriegst du, schickst einen Schrott ein und kriegst eine Ermäßigung auf.
Genau, auf einen neuen, und so ist es hier auch. Also die können reparieren, haben sie geschrieben. Es gibt einen extra Punkt, der heißt Crash Replacement. Einen Reparaturservice haben sie, und wenn der Schaden zu groß ist, kannst du eine Hose oder ein Trikot zu reduzierten Konditionen in Klammern -20% bestellen.
Ja. Nee, das ist eigentlich ganz schön, weil wenn du mit dieser Hose zu dem Griechen, Türken oder sonst wie in deiner Wahl um die Ecke läufst, wo du sonst die Hosen flicken lässt, dann ist der vielleicht überfordert. Und wenn du das da hinschickst, und du hast ja sowieso mindestens noch eine Ersatzhose. Ja. Insofern kannst du auch mal ein paar Wochen warten. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Aber reparieren ist schon so ein Ding, was immer mehr in Mode kommt. Mhm. Ne?
Bei der Gelegenheit auch kann ich über mein jüngstes Reparaturservice-Erlebnis berichten, nämlich für meine Ortlieb-Reisetasche, die bei der ein Riemen sich gelöst hat, weil eine Schraube aufgegangen ist oder kaputt gegangen ist. Jedenfalls war sie weg irgendwann. Und also das ist so eine große, ich glaube 120 Liter Reise-Duffel-Tasche. Und die konnte man auch so noch ziehen, also weil eine Befestigung war noch dran. Jedenfalls habe ich dann eine Mail da hingeschickt und genau, ich habe mal rumrecherchiert und ich weiß, dass es für Ortlieb auch ziemlich lange Ersatzteile gibt. Wenn du irgendwie für die Fahrradtaschen, wenn du einen Haken, wenn dir der fehlt oder so, kannst du die nachbestellen. Und dann habe ich gedacht, oh, das muss ich aber jetzt schon im Sommer noch machen, schnell. Und habe da eine Mail hingeschickt. Also die haben so ein Formular online. Dann habe ich da hingeschickt. Und bei diesen Online-Formularen, da weiß ich immer nie, erreicht das jemanden, kriegt das jemand. Aber da habe ich reingeschrieben, welches Modell ich habe und was mir fehlt. Und habe ein Bild angehängt und dann habe ich erstmal eine Bestätigung bekommen. Das ist ja immer schon mal ganz nett, wenn du so ein Ticket hast, ne?
Ja, ja.
Und dann war es okay, die haben was bekommen. Und dann hat sich nach relativ kurzer Zeit auch nochmal eine Dame gemeldet und die meinte, ich soll doch mal entweder noch eine Mail schicken, weil die Bilder nicht angekommen sind, oder anrufen. Und habe ich angerufen und dann bin ich da in Nürnberg gelandet, beziehungsweise in der Nähe von Nürnberg sind die ja so, habe vergessen, wie das heißt. Jedenfalls meinte die dann, dann habe ich ihr erklärt, was das für ein Teil ist, das mir fehlt. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie scheinen sich die zu lösen. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann schon sein. Also die Näherinnen bei uns, die Arbeiterinnen, die schrauben ja am Tag da Tausende von diesen Taschen zusammen. Und da kann schon mal sein, dass sie vielleicht nicht die richtige Anschraub, wie nennt sich das, Stärke, Drehmoment oder so verwenden.
Drehmoment, ja, genau.
Also und dann kann sich sowas schon mal lösen. Und dann dachte ich mir wieder, ach, das ist ja, hatte ich ganz vergessen, dass Ortlieb ja auch komplett da in Deutschland, Franken produziert.
Mömbach, ne? Ja. Ich hab,
ich Stein, hab mich ja ich glaube in der Nähe von Stein.
Ich habe mich ja mal mit einem von Ortlieb unterhalten, weil ich habe ja diese, so eine Kuriertasche oder Semi-Kuriertasche oder wie auch immer, und die ist ja nicht alles ist perfekt bei Ortlieb, und das wissen die auch, und mit denen kann man auch anrufen, und die Spritzgussteile zum Beispiel, die Firma, die Spritzgussteile herstellt, die sind in eine Straße weiter.
Ah ja, ja genau, das war ein Spritzgussteil, was ich dann brauchte. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, die kam dann auch ein paar Tage später, kam dann ein Päckchen, und da waren, ich habe gesagt, ob sie mir nicht vielleicht mehr, also noch eine zweite Schraube mitschicken könnte fürs nächste Mal, weil ich damit rechne, dass die vielleicht mal wieder abgehen. Und dann kam ein Päckchen, in dem waren zwei Schrauben und ich habe auch ein Bild davon gemacht, eine kleine Packung mit, ich glaube, Bonbons sind's, und da drauf steht alles wieder gut. hat geklappert im Karton. Das war nett. Mhm.
Ja, ne, die machen das hier, und ich habe bei meiner Tasche das Problem, dass ich bin ja eh kein so ein Klettbandfreund, aber naja, zum Zuschließen, diese Rolltaschen haben ja klassischerweise ein Klettband, und wenn man das ordentlich mit Gemüse und so einen Scheiß voll macht, dann geht die nicht mehr zu, dann ist das Klettband zu kurz. Und dann habe ich da mal einen von Ortlieb, ich glaube auf der in Berlin war das, auf der Fahrradschau habe ich mal jemanden gefragt, und er hat dann gesagt, ja, da gibt es doch die Verlängerung von uns. Und dann ja, okay. Und ja, ruf einfach an. Und weil das nicht jeder braucht. Und dann nervt es ja auch, wenn irgendwie so ein langer Bändel rumbaumelt, wenn man ihn tatsächlich nicht braucht. Und auch alle Teile, und weil diese, wer eine Ortliebtasche hat und nicht so viel Sachen drin hat, der weiß auch, dass die komische Geräusche macht beim Laufen. Und also er selbst stopft auch immer eine Jacke rein, weil es nervt. Kennst du das, wenn du rumläufst mit der Ortliebtasche und die macht so totok, 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 weil dieses Etui, das da drin hängt, da festgeklippt ist, das wackelt immer hin und her. Und da vielleicht Schlüssel und Telefon oder sowas drin, totok, totok, totok.
Du meinst so eine Gepäckträgertasche?
Nee, so ein Rucksack.
Ah nee, so einen habe ich ja nicht. Ne? Du hast ja so, den von mir, okay. Glaube ich. Den.
Ja, ja, genau.
Ah ja, ja, aber das kann ich mir vorstellen, ja.
Und da sind ja auch diese Schrauben drin und alles und wie auch immer, aber der hat gemeint, ja, gibt alles. Melde dich einfach, wir können alles machen.
Nee, das ist schön. Das ist wirklich schön, und das ist vielleicht auch bei so einem, das ist für die Anbieter vielleicht nervig. Auf der anderen Seite, wenn sie wenn sie dann mit ihren Anwendern in Kontakt sind, das.
Also wenn man das zur Strategie macht, dann kann das ja funktionieren. Nudi Jeans zum Beispiel macht das ja auch. Und Patagonia, hast gelesen ja vielleicht, die reparieren ja alles.
Ja, VD ja auch, hast ja mit, die haben ja auch so ein Programm. Ne? Also ja, das kann
und sich lohnen.
Also Leute wie wir dann, ist, ne?
Ja, aber irgendwann ist auch dann mal Schluss mit Reparieren vielleicht, und du willst mal wieder ein neues Produkt haben, und dann kaufst du es bei denen, und weil die Guten sind sie ja dann auch, also nicht nur für dich, aber man letztendlich davon leben tun sie nicht, aber das ist ein Service, wenn man den ordentlich abwickelt, dann legt da auch keiner drauf.
Ja, weiß, also ich kenne jetzt die, wenn die Das ist ja, hat ja verschiedene, das bringt ja dann noch so verschiedene Punkte mit, wenn du sowas anbietest, ne? Also wenn du als Hersteller sagst, ja, ich repariere Sachen, die nicht ordentlich funktionieren, dann achtest du ja auch drauf, dass nicht so viel kaputt geht.
Naja, klar.
Weil du willst ja dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller, wie heißen diese, Lands End, hast du da nicht öfter mal bestellt?
Nee, naja, ja.
Oder mal, die bieten ab ja so mal, lebenslange, ja, ja. Rückgabe zum Beispiel, ne? Und dann setzen sie natürlich auch, dann sind sie natürlich auch froh, wenn wenige Leute das nutzen. Und Deswegen guckt man natürlich auch, dass die Sachen was taugen, dass sie halten. Ne? Und dann ist wahrscheinlich, ich kenne die Rückläuferquote nicht, zum Beispiel bei Ortlieb, wie viel da zurückgeht oder wie viel das ausmacht. Auf jeden Fall, dann gucken sie halt, also dass sie zum Beispiel bei Globetrotter kannst du Ersatzteile kaufen für Ortliebtaschen. Zum Beispiel. Und vielleicht kann man damit ja sogar Geld verdienen, ne? Ich meine, wenn da so ein Spritzgussteil kostet halt dann 5 Euro, aber der das kauft, freut sich, weil er seine 140-Euro-Tasche oder so damit wieder flott hat.
Ja.
Und
ja.
Vielleicht kann der Hersteller auch noch was dran verdienen. Jedenfalls, das wirkt sich ja, wenn du sowas anbietest, dann muss das dann guckst halt, dass deine Sachen auch Qualität haben, dass sich das rechnet, ne?
Ja, klar, ich meine, du musst ja schon mal so gestalten, dass du überhaupt was austauschen kannst.
Genau.
Wenn du irgendwie das auf die Schnelle produzierst, wo dir egal ist, was damit passiert, dass es so lang funktioniert wie die Batterie, die da drin ist, und dann schmeißt es weg. Das ist ja bei Waschmaschinen und so nicht anders. So eine, ich wollte ja mal Kohlen wechseln bei einer Bosch, und das geht nicht. Du kommst da nicht hin. Da musst alles ausbauen, um Kohlen zu wechseln. Ich habe es dann nicht selbst gemacht, wir haben es dann machen lassen, weil wir dann irgendwie glücklicherweise so eine Versicherung abgeschlossen hatten zuvor. Und das ist die Hölle. Du brauchst echt 2 Stunden, bis du dieses scheiß Ding auseinanderlegst. Und bei einer ollen Miele oder sowas, da machst du einen Deckel auf, ziehst die 2 Kohlen raus, machst neue rein und dann ist der Fisch putzt.
Die sind vom Motor oder was?
Ja, sind das für ja. Die Stromabnehmer oder so. Ja. Also da, die sind mit so einer Feder, 2 Kohlen sind da drin. Und es gibt welche bürstenlose und mit Bürsten und wie auch immer. Also ja, und du kommst da einfach nicht ran. Aus welchen Gründen auch immer. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, weil wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir unbedingt heute loswerden wollen.
Genau, also bist du mit Rad am Ring durch?
Ich bin, glaube ich, mit Rad am Ring durch, ja. Außer, dass es noch so eine Anpassungsmaschine gab. Aber da können wir vielleicht, da will ich auf der Eurobike mal hin.
Ah, okay.
Weil die waren auch über Grofa waren die. Und das ist so ein
Bike-Fitting. Die haben dich jetzt, ne? Also du bist jetzt Grofa.
Die haben mich, wobei ich bin Grofa, genau. Ruf mich an, vielleicht wird es auch unser nächster Sponsor, wer weiß. Nee, aber Bike-Fitting ist ja so ein Thema, ne?
Ja.
Und Bike-Fitting denken ja dann die Leute, ja, Bike-Fitting, da gehe ich zum Händler und der macht das alles für mich und so. Und alles easy, alles Ping-Pong, aber das kostet ja Zeit. Und das geht ja nicht einfach mal so schnell. Und da habe ich mich mit einem Bike-Fitter unterhalten.
Mhm.
Und da, also die Bike-Fitter, die, da gehst du eben hin, sind normalerweise so eine Session, 2 Stunden oder sowas, und die kosten halt dann, was weiß ich, weil ich habe dann gemeint, ja, und macht das der Händler da umsonst? Nee, so 120 Euro oder sowas bist du dann da los. Oder 100, je nachdem, es kommt ein bisschen auf die Region an, ob du jetzt in München zu einem Bikefitter gehst oder im Allgäu, also oder in Leipzig. Mhm. Also es sind alles, ist da ein bisschen unterschiedlich, aber man wird Geld los. Aber die Leute sind sich das immer auch bewusst, weil die wollen das, ja. Die wollen ja entweder ein Fahrrad, das zu ihnen passt oder wiederfinden, weil sie ein neues haben wollen, oder sie wollen gucken, was kann ich denn verbessern. Und da haben sie eine Maschine vorgestellt, ID Match heißt die.
Aha.
Und die mit einem Scanner auch, die dich scannt, und du setzt dich da drauf auf das Teil, du nimmst bringst dein Fahrrad trotzdem mit, also was du hast, so dass man sieht, okay, fühlst du dich damit wohl, fühlst du dich nicht wohl? Erstmal wird der Status quasi festgelegt.
Ist das okay, Fahrrad. Okay, aber da müssen wir
gesagt,
drüber sprechen.
Ja, aber gleich mal merken, weil Offiziell wird es wohl auf der Eurobike vorgestellt, dieses System. Das wirst du dir nicht für zu Hause kaufen, das ID Match Bike Lab. Das ist für Händler, weil es kostet echtes Geld und das bietet dafür einiges und möglicherweise kann dann so ein Händler das auch günstiger anbieten, so ein Bike-Fitting, wenn er das kann, weil so schafft er halt ein paar Leute am Tag, ja, statt nur einen. Okay. Ja, das war's. Ja, was mich bewegt hat und habe ich ja schnell in die Liste geschrieben, ist, dass die Industrie ja ganz schön rührig und schlau ist. Und du hast es ja auch gelesen, dass die Frau Puello jetzt mit KTM zusammenschafft.
Ja.
Und da natürlich KTM keine KTM-Räder bauen kann, weil die sich ja irgendwann vor 20 Jahren oder so getrennt haben, die KTMs, als KTM insolvent ging, hat sich die Fahrradsparte von KTM und die Motorradsparte getrennt. Und die Fahrradsparte von KTM ist ja sehr erfolgreich mittlerweile, wird als KTM wahrgenommen. Und die Motorradsparte ist sehr erfolgreich. Und an die Motorradsparte angegliedert, die übrigens zu fast 50% im Besitz von Bajaj ist. Wusstest du das?
Nee.
Also eine indische Firma, die früher Vespa-Roller nachgebaut hat. Und denen gehört die Hälfte von KTM und Kiska und dem ganzen Konstrukt da drumherum. Ich habe
das ja immer Bajaj oder Bajaj oder so ausgesprochen. Bajaj?
Vielleicht heißt es auch anders.
Also keine Ahnung.
B-A-J.
B-A-J-A-J. A-J, ja.
Ich bin kein Inder, ich sage jetzt mal Bajaj.
Hört sich gut an.
Aber vielleicht wird es auch ganz anders ausgesprochen. Auf jeden Fall, denen gehört da seit 7 oder 8 Jahren schon die Hälfte von irgendwie 49%. Und der Rest eben dem Chef. Und denen gehört auch ein Designbüro, Kiska heißt es, die sehr hübsche Sachen machen, unter anderem deine und meine Kopfhörer. Und
Welche? Die Beats oder was?
Achso, du hast doch ein AKG auf, oder?
Ach so, ja, stimmt, ja.
Und die jetzt auch
Samsung gehören.
Echt?
Ja.
Na gut. Auf jeden Fall kümmern die sich viel um Motorräder, also machen Motorraddesign. Das ist so, also für das Designbüro Kiska, die machen schon seit 30 Jahren jetzt die Gestaltung der KTM-Motorräder. Und nachdem Husqvarna, ich weiß nicht, Husqvarna hat es auch mal BMW gehört oder BMW, ich weiß es nicht.
Ja.
Die haben es aber dann wieder abgestoßen und jetzt hat es KTM gekauft und KTM wird nächstes Jahr Husqvarna Motorräder wieder anbieten. Also unter dem Husqvarna-Label, es werden quasi auf KTM-Technik basierende Motorräder, die aber ziemlich geilomat aussehen.
Also wer macht, aber gehören die Rasenmäher da auch dazu?
Nee, das ist wieder was anderes. Hm. Rasenmäher und Nähmaschinen, ich weiß nicht, ob Husqvarna noch Nähmaschinen macht, aber die gehören wieder jemand anders. Also die Motorradrechte, die hat KTM und die Rasenmäher, die macht, glaube ich, jemand anders. Vielleicht macht Kiska die Gestaltung, das Design der Rasenmäher. Man weiß es nicht. Ist auch egal. Letztendlich hat es ein Trommelschlägle getan oder ein Trommelschlauch. Auf jeden Fall die Frau Puello, die ja von Vinora weggegangen ist, also und mit Highbike quasi das Elektro-Mountainbike erfunden hat.
Ja.
Die hat jetzt eine eigene Firma gegründet und unter dieser Firma werden die ein Husqvarna E-Bike anbieten und Husqvarna Fahrräder, wie auch immer. Also es bietet sich an, das E-Bike zu machen, weil natürlich auch KTM sieht, Mann, da ist was zu machen. Unseren Namen können wir nicht nehmen, dann nehmen wir doch Husqvarna. Finde ich eine coole Idee.
Und noch ein Name. Also ich habe nämlich bei der Bike Europe zum Beispiel, den Artikel habe ich auch verlinkt. Da lautet die Überschrift: What does the 1.3 billion KTM Industries want with Puello's Pexco? Fragezeichen. Und da steht drin, also dass die bei der Veröffentlichung noch keine Namen genannt haben, das mit dem Husqvarna hat der KTM-Fahrrad-Chef gesagt, weil er sofort klarstellen wollte, dass das was anderes ist. Und aber hat auch niemand widersprochen. Und die wollen noch eine zweite Marke bringen. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass Husqvarna dann die Gelände-Mopeds werden. Und dann werden sie noch was für die Stadt wahrscheinlich Urban bringen.
Ja, man weiß es nicht. Also tatsächlich ist ja so, hast du die Husqvarna-Motorräder schon mal angeguckt?
Nee.
Das sind ja so Cafe Racer. Mhm. Also nicht unbedingt nur Crossmaschinen oder sowas. Husqvarna Motorcycles, da kann man ja, und da, die haben, also es gibt die Cross-Maschinen, aber die bringen wohl, wenn man sich diese Kiska-Studien da mal anguckt, kann ja jeder mal selber ein bisschen stöbern, auch so Cafe Racer raus. Also für die Stadt halt. Unnütze Dinge, aber ist ja wurscht. Vielleicht machen sie auch eine Elektro, keine Ahnung. Egal. Ja,
ich glaube, die haben sich da schon ein paar Gedanken gemacht, ne? Oder machen es noch. Jetzt im Moment sitzen sie wahrscheinlich rum und überlegen noch.
Hocken sie in Schweinfurt rum oder in Salzburg, wer weiß. Die haben ja vor ein paar Wochen oder Monaten sofort, nachdem sie von Vinora, Excel, was auch immer weg ist, diese Platin Sports.com gegründet und da auch schon Leute gesucht und wie auch immer das dann ist, wenn man jetzt unter Platin Sports guckt, wird man zu Pexco weitergeleitet. Also das, ob sie irgendwie da noch eine eigene Marke dann mit einem eigenen Namen, weil letztendlich, Highbike, kann sich jeder vielleicht erinnern, das war ja früher so ein Billig-Ding irgendwie. Das waren Schrottfahrräder, die dann plötzlich gut wurden. Und dann hatten sie ein bisschen was Einfacheres gebraucht. Dann haben sie irgendwie Sinus erfunden, was jetzt ja auch kein Burner Name ist so vielleicht, aber die Räder sind schick, alles funktioniert da bei Vinora. Das hat sie gut gemacht, also da kann man mal gar nichts sagen. Und wenn die das weiß, die weiß, wie es geht, und sie werden schicke Sachen werden. Kiska hat ja übrigens den Bosch-Motor ein bisschen gepimpt, optisch.
Aha.
Viel schöner ist er nicht geworden, aber es ist auch nicht einfach. Ne? Aber habe ich neulich gesehen, da haben sie in ihrem Portfolio haben sie gezeigt, okay, wir haben den neuen Bosch ein bisschen flott gemacht. Also da kann man mal gespannt sein. Auf der Eurobike soll es präsentiert werden schon, die ersten Sachen.
Ah, hier von Pexco.
Pexco,
ja. Husqvarna. Ich hab mich mal beim Newsletter angemeldet. Der wollte gleich, die wollten meinen Namen, also zwingend wollten die meinen Namen und mein Geschlecht haben. Mhm. Das finde ich ein bisschen viel verlangt für ein Newsletter. Selbstverständlich habe ich was anderes reingeschrieben. Also liebe Newsletter-Sammler bei Pexco, ich heiße Hans.
Liebe Susanna.
Ja, ich heiße Hanni Hansen und bin eine Frau beim Newsletter.
Susanne. Wie komme ich auf Susanna?
Das weiß ich nicht. Dann gab es ja noch eine Bam-Business-Neuigkeiten, ne?
Welcher Art?
Na, der Erfinder des europäischen E-Bikes ist jetzt, wird jetzt deutsch. Ne?
Kommt zu dir ums Eck?
Ja. Also wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber Flyer ist jetzt, also die ZEG aus Köln hat den Eigentümer der Flyer-Fahrräder übernommen.
Also die Biketech AG.
Genau.
Ja, und das, will, das man die sitzen.
Und die jetzt frage ich mich halt echt, wie das dann aussieht, ob die eigene Flyer Stores aufmachen oder so, weil in diesen, also es gibt schon, für mich hat die ZEG irgendwie so wenigen Gesicht, ne? Also es gibt da diese vollgestopften Läden mit dem weißen Fliesenboden in die ZEG-Händler, die verkaufen auch Mopeds, oder? Und teilweise.
Weiß nicht, also ich kenne jetzt nur einen ZDG-Händler, den ich tatsächlich sagen kann, den da weiß ich, dass das einer ist, und das ist, da stehen halt irgendwie Regale bis zur Decke und irgendwie alles hängt voll Sachen rum und Leute haben eher keinen Durchblick.
Ja, also
aber es gibt sicher andere.
Genau, also ich kenne nämlich auch einen ZEG-Händler in Köln, da wusste ich gar nicht, dass das ein ZEG-Händler ist. Und das ist vielleicht auch besser so, also sonst wäre ich möglicherweise da gar nicht hin. Der ist okay, der hat mir auch schon gute Sachen verkauft. Und ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, also für die ist es, also die haben ja jetzt quasi eine, kann man sagen, eine Edelmarke, eine Top-Marke im Portfolio. Mal sehen, was die draus machen. Da kann man sich ja auch fragen, wie das mit der Herstellung weitergeht, weil oder wie das abgerechnet wird, weil die hatten ja ein bisschen Probleme mit, als in der Schweiz der Kurs angepasst wurde, ne? An den Euro. Da waren ja die plötzlich, also da hatten sie, ja, kamen sie, glaube ich, ein bisschen in Geldnöte gegenüber andere, also waren, naja, konnten plötzlich nicht mehr, die Marge war dann dahin, oder?
Ja, aber sie haben es wohl trotzdem irgendwie hingekriegt.
Klar, gibt ja andere auch. Und mittlerweile, das muss man sagen, die machen ja echt schöne Räder, ne? Mittlerweile wieder.
Ja, also die haben, ich meine, Flyer war jetzt früher so der Inbegriff der Unsexiness, ja, eigentlich. Also ein Flyer ist ja so wie früher E-Bikes gesehen wurden. Genau. Also so eine Rentnerkarre. Und auch fahrdynamisch unter Null. Aber da hat sich einiges getan. Also die Flyer, auch was die Batterietechnik angeht, die sind ja eng an Panasonic gebunden und haben aber von denen auch als eine der ersten die größeren Zellen bekommen. Also damit man die Batterien anders aufbauen kann, haben sie von Panasonic die größeren Zellen, also die jetzt auch in den Teslas drin sind, die hat Panasonic zuerst bekommen, also in den Fahrrädern. Und da kann man anders packagen und solche Sachen haben die genutzt. Sie haben es auch versucht zu vermarkten und ja, ich kenne die Verkaufszahlen von Flyer nicht, aber die ZEG hat ja ein relativ großes Portfolio mittlerweile. Kettler gehört ja auch zur ZEG und Hercules, glaube ich. Und dann haben sie ja ihre Prophete. Gibt es das Heftchen eigentlich noch mit den Nackerten? Was du mal gepostet hast.
Hoffentlich nicht.
Dann haben sie Prophete, dann haben sie Bulls. Die Bulls, die stehen ja immer in den ZDG-Läden dann rum oder sowas. Ja, also die machen ordentliche Sachen und auch Zubehör und von mir aus machen sie das auch alles in Köln. Warum nicht, wenn sie es schön machen? Aber die wollen den Standort in der Schweiz halten, weil du vorhin gesagt hast, mit Produktion oder so. Und wenn der gut ist, wenn die dort ordentlich montieren können, warum nicht? Das ist ja eben das, was ich vorhin gesagt hatte, dass der, es zumindest einen kleinen Trend gibt, die Produktion, Montagen und alles wieder zurückzuholen, ein bisschen in die Nähe, damit man schneller reagieren kann. Und wenn man ein ausgeklügeltes Produktionskonzept hat, 4.0 oder wie auch immer es heißt, dann kann das funktionieren.
Ja, Eurobike können wir haben nämlich, jetzt haben wir 1,5 Stunden, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Wir können, es hagelt ja schon Neuigkeiten. Ne? Bosch zum Beispiel sind wir ja nur kurz drauf eingegangen, die haben ja endlich neue Akkus für die E-Bikes und die...
Ach, du meinst die integrierten?
Ja.
Ja, das musste sein. Bosch musste reagieren, weil alle anderen die Akkus integrieren in ihr Fahrraddesign und die alleine Bosch sich nicht unbedingt zum Selbstläufer verkauft. Also die Leute wollen oder die Hersteller wollen ein bisschen weg vom Bosch E-Bike, sondern wollen ihr eigenes E-Bike mit einem Bosch-Antrieb, ja, aber wollen das eher untergeordnet sehen und nicht mehr so präsent. Mhm. Und die Möglichkeiten sind ja auch da. Also du kannst da durch die Integration auch ein bisschen Gewicht sparen, weil du sparst Gehäuse, kannst die Aufnahmen ein bisschen cleverer machen. Und da hat Bosch reagiert, ja.
Ja, wobei... reagiert und jetzt sind auch tatsächlich, also ich habe jetzt zum Beispiel die neuen Riese und Müller Modelle, die haben auch integrierte Akkus im Rahmen integriert, sieht dann, die haben sogar, das ist ganz cool, die haben diesen, wie heißt denn der, dieses schicke Stadtrad mit den dicken Reifen.
Dieses eine schöne Riese und Müllerrad,
ja, weißt du? Ja,
immer nur eins. Charge.
Das Charge, Charger. Genau. Charger heißt er, glaube ich.
Ja. Also die Geschmäcker sind verschieden, aber Riese und Müller hat ja ein bisschen sich weg vom Ingenieursfahrrad zum schicken Rad auch entwickelt. Und da gehört es natürlich auch ein bisschen dazu, das Ganze zu integrieren und nicht einfach irgendwie einen zweiten Akku dazu zu schrauben oder sowas.
Genau, und beim Charger, da gibt es nämlich jetzt auch ein neues Modell. Es gibt irgendwo, wenn man sucht danach, die haben jetzt nämlich kürzlich ihre neue Palette vorgestellt. Und da gibt es den Supercharger. Und der hat zwei integrierte Akkus. Nämlich einen im Unterrohr und einen im Oberrohr. Das heißt... Bitte?
Und den habe ich noch gar nicht gesehen. Supercharger, Riese und Müller. Mal gucken, weil das ist ja eigentlich ein... Ob das überhaupt dürfen? Gibt es da keinen Ärger mit Tesla? Aber Tesla sind ja die Guten.
Also irgendwo, ich hab vergessen. Ich finde die vielleicht auch einen Link. Die haben so eine... doch hier, 2018, ja.
Media Video gibt es, ja.
Genau, und da ist, da haben sie ja ziemlich viel schöne neue Sachen und auch viele andere Hersteller oder also.
weil bei diesem, das Delight finde ich ja schon, dieses Delight mit dem Doppelpack Bosch-Akkus in Originalhausung, das hat ja schon was Spezielles, ne?
Ja, aber das ist ein Gerät, das fährt gut. Mhm. Also wenn du so auch für Touren bist und so, ne?
Ja, ja,
dann
ja,
ist das wirklich, ich gerne, aber also das ist halt da.
Ist so ein bisschen klack.
Wie so eine BMW-Boxer, ich weiß nicht. Vielleicht, also sicher, ja. Sicher wird später mal, weiß noch, als die Akkus extra waren und so. Also ja, ja. Und dann gibt es wieder Retro-Kits und ich meine, hier 9.999 gibt es jetzt schon das Delight Signature zum 25-jährigen Jubiläum, ne, im Fachhandel.
Da ist ja alles dran. Und gleich drunter ist eben der Supercharger. Da muss man sagen, allerdings hat das Design ein bisschen gelitten durch das dicke Oberrohr. Ein okay, irgendwo muss es hin. Ne?
Gibt es auch als Charger, da sieht er noch besser aus.
Dann. Ja. Aber, als Charger ist er schöner, unbedingt. Und aber das ist ja wurscht. Was haben wir noch?
Genau, dann war, also wie naja, das kann man jetzt als Vorausschau haben wir das. Und da wird es viele neue Sachen geben. Und ich bin auch wieder einigermaßen, ich weiß nicht, seit wann jetzt dieses E-Bike-Thema da ist. Also vielleicht entwickeln sich jetzt noch langsam Richtungen, die man sehen kann, wo man das Richtige auswählen kann. Ach so, du wolltest unbedingt noch die neue, du als Novinci-Fanboy wolltest ja noch die neue Narbe vorstellen und dann gibt es ja noch einen neuen Motor mit Novinci drin, ne?
Ja, den wird es wohl endlich geben ab der Eurobike auch. Da wird er, also er wurde ja schon vorgestellt, aber genaue Samen noch nicht. Conti Drive hatten, also Continent, das ist die Fahrradsparte oder die E-Mobilitätssparte oder Antriebssparte von Continental für Fahrräder. Ja, man darf das nicht vergessen, Conti ist ja nicht nur Autozulieferer, schon immer Reifenhersteller. Also die eine der besten Rennradreifen zum Beispiel. Mountainbikes weiß ich nicht, wie gut sie da sind. Da hat Schwalbe ihnen, glaube ich, ziemlich viel abgenommen. Aber bei Rennrädern, da ist der Conti schon immer noch erste Wahl. Habe ich auch am Wochenende vor zwei Wochenenden oder sowas festgestellt. Also, die haben mit Fallbrook Technologies, was der Hersteller von Novinci ist, also die Firma, die Novinci als Marke und als Produkt verkauft, haben die eine Kooperation gemacht und einen Antrieb mit integrierter stufenloser Schaltung entwickelt. Da bin ich mal sehr gespannt, was daraus wird. Und Novinci aber selbst hat jetzt da die Novinci-Schaltung, die ja wahrscheinlich die meisten kennen, also eine stufenlose Schaltung, wo du entweder an dem Griff drehst, um schneller oder langsamer treten zu können, oder das Ganze vollautomatisch machst mit der Harmony, wenn du ein E-Bike besitzt, die haben das Ganze jetzt ein bisschen gepimpt, die 380er, also 380% Entfaltung hat diese Narbe. Das hat ja die andere auch, aber die haben es jetzt sportlich gemacht. Also die ist ein bisschen schicker, also das sind Ausfräsungen und sie gibt es mit verschiedenen Aufnahmestandards, also für Steckachsen zum Beispiel, die ja bei modernen Rädern jetzt Standard sind. Also nichts gegen eine Vollachse und eine ordentliche Schraube drauf, aber bei manchen Rahmenkonstruktionen funktioniert das nicht und es ist einfach auch Stand der Technik, sowas zu machen. Je nachdem muss man natürlich die Kettenspannung dann entsprechend lösen. Aber da gibt es ja Lösungen genug. Also die haben sich auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, auch nicht nur das Stadträder, sondern auch so schnelle Commuter oder sowas da zu unterstützen mit einem hochwertigen Produkt. Und ich mag ja die Novinci, ich habe mir es auch wieder überlegt, was ich denn lieber mag. Ob ich jetzt zum Beispiel so ein Pinion-Getriebe oder eine Novinci. Also es ist beides, hat beides was. Also dieses Schalten, dieses Klack, 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 was eine Pinion zum Beispiel macht, ist schon auch cool, weil du hast deine Gänge und klack und klack und klack und du haust den Gang rein. Und dass das nicht vollkommen unter Last funktioniert oder sonst wie, da gewöhnt man sich dermaßen schnell dran, das macht überhaupt nichts. Also du kannst zum Teil auch einfach dazu treten, ist wurscht. Die haben beide ihre Berechtigung. Deswegen, also ich ich bin da auch nicht hin und her gerissen. Es kommt drauf an, was du machen willst. Entweder baust du eine DaVinci rein oder ein Pinion-Getriebe oder auch Shimano macht ja auch was mit seinen Naben. Also die Nabenschaltungen von Shimano sind ja auch nicht ohne und integriert in ihre elektronische Schaltung, sodass du auch wenig denken musst mit ihr. Und das ist ein schöner Trend, aber allerdings das eben zu vereinfachen. Und für Rennräder, ja, da weiß ich nicht. Ich bin ja auch schon mal ein Rad am Ring mit der DaVinci gefahren vor ein paar Jahren. Und da hatte ich am Berg schon einen Widerstand gespürt. Und wie das jetzt mit der neuen ist, weiß ich nicht. Müssen wir uns mal angucken. Da gehen wir hin auf der Eurobike und schauen uns das an.
Genau. Ja, und das so kommt die auch. Den Motor, den gibt es in der, die E-Bike-Manufaktur, die verbauen den.
Die bieten ja, ich glaub, die, Räder die haben mit jetzt, an. Ja. Die haben, das sind die, mit denen sie starten jetzt erstmal, glaube ich. Ne? So wie damals Bosch mit Cannondale gestartet ist und ein paar anderen Firmen, so haben die sich jetzt auch mal eine ausgeguckt.
Pass auf, ich habe noch zwei Neuigkeiten. Ne? Diese Tretbox, von der du erzählt hast, die Newsletter-Abonnenten wissen es auch. Es gibt ein Start-up, ne? Die machen ein neues Transportrad, ne? Mit dem, ich weiß nicht, vorläufigen Namen Tretbox. Oder bleibt der?
Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nichts Näheres jetzt gesehen.
Im Ausland Treatbox oder Tretbox, na egal. Jedenfalls, was das Ding hat, das wusste ich gar nicht. Also was sie geplant haben, ist so eine Follow-Me-Funktion. Also das ist ein überdachtes, also gibt noch keine fertigen Designs. Es ist quasi...
Wo hast du da Neuigkeiten gefunden? Ach, der 25.07. bei Mobility Mag, da gibt's was.
Also es soll für, die wenden sich ja an Logistiker, sodass quasi in der Stadt, also Transportunternehmen, DHL zum Beispiel, so Dinger einsetzen. Und da haben sie sich echt was Schlaues ausgedacht, und zwar eine Follow-Me-Funktion, dass der Paketbote aussteigen kann und das Ding fährt ihm einfach hinterher. Muss man natürlich aufpassen, ne, wie das dann in den engen Straßen ist, aber grundsätzlich finde ich es gut, da mal die Techniken, die es gibt, auszuprobieren und sowas. Das wünscht sich ja wahrscheinlich jeder Paketbote, dass er nicht für jeden Meter oder er überlegt sich, wie weit laufe ich jetzt von meinem Fahrzeug weg, bis das gerechtfertigt ist, dass ich es mal wieder umsetze, wenn ich in derselben Straße mir liefern muss zum Beispiel. Naja, die Tretbox, die sind jetzt in die gläserne Manufaktur gezogen nach Dresden. Zusammen, da haben sie irgendwie so ein Incubator hat VW da aufgemacht und da kann man zugucken, während die brüten an neuen Konzepten. Da gibt's Carsharing, Big Data Analysen, was gibt's noch? Parkplatznavigation für Autos ist ja auch nicht schlecht. Naja, also sind paar Sachen dabei und eben diese Tretbox.
Ja, da muss man mal gucken. Also die hatten ja so ganz grobe Entwürfe und wo man auch so ein bisschen bei den ersten Schattenspielen, was es da gab, da sah man auch, dass da der Herr Günnack dahinter steckt, was das Design angeht. Und jetzt dieses eine Bild, was ich da gerade sehe, hast du irgendwie einen Link dazu? Ich habe bei Mobility Mag was gesehen, da ist irgendwie so ein Lasten-3-Rad, das ist ein ganz schöner Oschi, den sie da haben. Also vorne ein Rad, hinten zwei. Da haben sie UPS drauf geklebt.
Genau, das ist das Aktuelle, glaube ich, ja.
Ja, also es sieht schon mal ganz anders aus. Ist weit weg von irgendwie dem, was sie da zuerst hatten. Aber okay, das ist schlicht und einfach, gucken die auch nach einem Use Case. Mhm. Was mache ich denn mit dem Ding überhaupt? Und die brauchen ja auch Platz. Also da fällt mir ein, dass es ja schon schön wäre, Du hast ja irgendwie mit der Dieselaffäre da auch was gesagt. Also, alle Dieselautos durch Elektroautos zu ersetzen, lohnt sich ja nicht. Ne? Also von allen Entsorgungs- und sonst wie Ressourcenproblemen, die man damit bekommt, ist es das eine, aber der Platz wird ja nicht mehr dadurch. Und bei uns ums Eck zum Beispiel hat eine Kneipe, die Metzgerei nennt sich die, die ziemlich angesagt und hip ist, also quasi explodiert ist vom Zulauf. Da sitzen die Leute halt überall rum mit ihren Tellern auf den Knien oder sonst wie, ist ein bisschen doof. Und die haben jetzt gestern, habe ich gesehen, da haben sie ein paar so Kisten hingestellt und die Parkplätze gesperrt, die da anliegend sind. Und haben auf 3 Parkplätze Tische draufgestellt. Außenbewirtung. Aha. Ich weiß nicht, ob es Guerilla ist oder ob es abgestimmt, weil die Tische sind nagelneu alles. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht zuvor gefragt haben. Egal, auf jeden Fall ist es viel schöner jetzt. Und das ist auf so einer Wendeplatte. Auch auf der Wendeplatte, da gibt es Parkplätze. Und dann gibt es noch eine große Fläche, die auch immer zugeparkt ist. Aber jetzt, wo da Leute sitzen, parken die Leute da gar nicht mehr so auf der Wendeplatte auch. Also es ist irgendwie einfach alle weg. alle Autos raus. Es wird gehen, irgendwie wird es gehen. Und schlagt mich dafür, aber es wird gehen.
Ja, bei der Gelegenheit, da kann man immer das schöne Blog von Daniel Dirk lesen. It started with a fight, oder ihm bei Twitter folgen. Und der hat nämlich, im Zuge des Dieselgipfels hat ja die Regierung jetzt gesagt, ja, wir machen mehr für den Fahrradverkehr, und da kriegen sie 75 Millionen Euro mehr wird jetzt ausgegeben im Jahr. Also statt 125 Millionen sind es jetzt 200.
Ach, naja. Du weißt aber, was jetzt irgendwie an sonst wie Mobilitätssachen.
Natürlich weiß ich das. Ich meine, ich wohne in NRW, ne? Hier werden Brücken renoviert zum Beispiel und Straßen auf viele Spuren ausgebaut. Also das ist deprimierend, und ich weiß auch nicht, ich will mich gar nicht mehr damit beschäftigen eigentlich. Auf der anderen Seite sehe ich, dass, gibt's schon einen Druck. Also ich auf dem Weg, ich muss ja immer zur Universitätsklinik in Köln, zur Physiotherapie, und dort, da herrscht ja quasi Cargo-Bike-Stau. Also wenn ich da hinfahre, das ist so in Köln im Süden, so Uni-Nähe, und also wenn du was Besonderes willst, dann kauf dir kein Cargo-Bike mehr. Ne? Also fahren ganz viele Leute mit Transporträdern, ganz selbstverständlich, mit und ohne Kindern. Und ich glaube schon, dass es, also es sind wahrscheinlich verhältnismäßig immer noch wenig, aber vielleicht wird doch irgendwann mal ein bisschen Druck aufgebaut durch die Menge einfach an Leuten, die mit dem Fahrrad fahren wollen. Aber schön, dass es ja andere, dass es außer uns andere Leute gibt, die so Initiativen machen, dann zum Beispiel wie der Heinrich Strössenreuter aus Berlin, der dann die Radverkehrsgesetze fordert. In Bamberg ja auch übrigens, ne? Fahrradwende, ja, also ja, ganz vorn dabei. Unsere Heimatstadt, kann man nicht oft genug sagen, aus der wir, warum sind wir da weg eigentlich?
Es gab ja nichts.
Jetzt wird es wahrscheinlich wieder gehen, so mit mehr Internet und so. Aber man muss ja auch mal weg.
Ja. Also man kann auch wieder zurück.
Ja.
Also du bist ja wegen dem Internet weg, und ich bin wegen der Mobilität da weg. Mhm. Also ich meine, das ist also, was ich in Bamberg getan hat. Aber das ist wegen dem Bier sind wir nicht weg.
Nee, was haben wir noch? Ach so, und dann gibt es noch eine Personalien-Neuigkeit. Wolfgang Renner ist in die MTB Hall of Fame aufgenommen worden. Tada! Wolfgang Renner kennst du, oder?
Ich kenne Wolfgang Renner, ja.
Also, kennst du ihn persönlich?
ich weiß nicht, wir haben den, glaube ich, irgendwann mal, aber das ist wahrscheinlich schon 35 Jahre her, als wir das erste Mountainbike gesehen haben von Centurion. Kannst du dich erinnern? Die waren doch bei einem BMX-Rennen mal. Der Wolf, da war der Renner und in Magstadt war ja auch mal ein BMX-Rennen. Die hatten ja eine Strecke hinter ihrer Fabrik. Und damals in St. Amain, da haben sie dieses grüne Mountainbike angebracht.
Country.
Ich weiß nicht, wie es hieß.
Wir können da übrigens, wenn auch hier bitte Rückmeldung, interessiert euch das. Ne? Wir haben nämlich, ich habe kürzlich in der Recherche zu einem, Ende September wird das erst erscheinen, die Geschichte des Mountainbikes, ist mir wieder eingefallen, dass wir zwei, ja, und noch Freunde von uns, auf seltsame Art und Weise bei der Geburt des BMX-Rennsports in Deutschland dabei waren.
Ja.
Und
ja.
wir hatten da auch, ich weiß nicht, wie das...
Mit Centurion damals.
Genau, ja, Centurion.
Bei den Messingschlager lief
das. Richtig, ja. Und das war eine, also, und ich habe da jetzt nochmal nachgeguckt und bin da auf Namen gestoßen, mit denen wir damals zu tun hatten. Ne? Also wenn euch sowas interessiert, dann könnten wir da vielleicht mal ein bisschen mehr recherchieren und vielleicht, also mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so von früher, wenn sich jemand dafür interessiert. Ich weiß es gar nicht genau.
Was mich mal interessieren würde, wäre tatsächlich Thema, sag mal, warum haben die zum Beispiel Jungs wie uns, die ja nichts konnten, die ja nicht mal einen Bunnyhop über den kleinen Hubbel an der Tankstelle konnten, warum haben die uns Räder gegeben?
Ja genau, das frage ich mich auch. Und vielleicht sollten wir damals, also ich habe mit vielleicht sollten wir die Leute nochmal anfragen und mal fragen, ja. Hey, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht und so? Ne?
Weil die haben das ja gut gemacht. Das ist der Messingschlager, der läuft wie Schmitz Katze, Riesending und so. Und
na, und das mit BMX, das ging ja dann auch ganz gut. Also das war
mit ja BMX richtige, ging. Ja. Und die haben ja, und wir hatten ja, damals, ich weiß, wir hatten einen Centurion und einen Redline, weil die haben Redline damals importiert und Centurion ja selbst gebaut quasi. Mhm. Das ist eine, ja eben, Wolfgang Renners Marke. Und die hatten wir zum Testen. Das hat sich gut angefühlt, aber wir hatten ja auch keine Ahnung, weil es gab ja damals nur BMX 2000 hier und dann gab es durch die Amis halt die Zeitschriften, wo wir reingucken konnten und dann waren wir auch mal dort und so und bei denen in Baunach und wir konnten die Sachen probieren. Wie war denn das? Das ist schon cool, ne?
Also, liebe Hörer, wenn euch das interessiert, dann sagt mal Bescheid, ob ihr sowas machen sollt, ob wir uns mal damit beschäftigen sollen.
Also ich bin jetzt schon ein bisschen angefixt. Ich glaube, ich will das schon mal wissen. Warum holt ihr irgendwelche Zwölfjährigen und gebt denen Sachen?
Ja, komisch, gell?
Am Kaff.
Ja. So, wie bin ich da drauf gekommen? Ach so, über den Mountainbike Hall of Fame, weil er ja in Deutschland das allererste 1982 war es, glaube ich, das allererste Mountainbike gebracht hat, mit anderer Geometrie und er hat nur vorne zweifach Kettenblätter montiert, entgegen dem Trend. Damals waren ja schon, die Amis haben ja schon dreifach gehabt, aber er fand das wohl nicht notwendig und hat auch eine andere Geometrie gemacht als die Amerikaner um Joe Breeze und Tom Ritchie rum und so.
bitte? Muss man mal den großen, jetzt fällt mir kein schöner Name ein, oder, egal, muss man mal, denn der würde mich mal interessieren, wie das ist, wenn der Herr Renner mit dem Herrn Ritchie spricht. Egal, aber wir müssen mal gucken, genau, wir kramen mal die Leute raus. Interessiert mich jetzt auch ein bisschen und fragen, was macht ihr denn? Gestern habe ich übrigens einen 14-jährigen Skateboardfahrer auf einer großen Halfpipe gesehen, dass es das noch gibt. Anderes Thema.
Warte mal, ich muss mal kurz gucken, weil es gibt nämlich, aktuell läuft noch eine Kickstarter-Kampagne und zwar von Charlie Kelly. Die unterstütze ich auch. Ja, genau, da ist aber noch wenig. Mensch. Da müsst ihr mitmachen. Ich mach einen Link rein. Gut, ich befürchte, ich habe auch nicht so, ich weiß nicht, wie viel habe ich gezahlt? Ich glaube, ich habe $15 investiert. Da kriege ich eine Postkarte von Charlie dafür. Und es geht darum, Charlie Kelly, einer der Erfinder des Mountainbikes, der auch ein hervorragendes Buch veröffentlicht hat, so ein Coffee-Table-Buch, Fat Tire Flyer heißt das. Das war eine Mountainbike-Zeitschrift auch damals. Jedenfalls hat er ein ganzes Lager voller Original-Heft-Zeitschriften, Kataloge, Preislisten, Zeug und das möchte er digitalisieren. Mhm. Und dann allen zugänglich machen. Er hat schon mal mit archive.org gesprochen, die ja die ganzen Websites speichern. Mhm. Die würden das theoretisch auch machen, aber dann wollen sie irgendwie selbst darüber verfügen. Also ich weiß nicht ganz so genau, was das Problem damit war, aber er würde es gern selbst machen und dann aber auch als quasi Mountainbike-Archiv öffentlich zugänglich machen, kostenlos. Mhm, und dazu braucht er $50,000. Und leider sind heute erst, also 34 Tage läuft es noch, und bis jetzt sind erst $5,000 zusammengekommen. Hm. Also wenn euch sowas interessiert, die Geschichte einer Sportart, it's not just a new bike, it's a new sport, hat Specialized geworden. dann könnt ihr euch da mit beteiligen, um das zu ermöglichen, dass das digitalisiert wird und dass Charlie Kelly dann seinen Speicher räumen kann.
Wahrscheinlich sitzt ihm seine Frau auf der Pelle.
Ja, das kann schon sein. 40 Jahre Geschichte sind da gespeichert. So, was war noch? Na, jetzt sind ja Sommerferien. Liest du irgendwas?
Zum Thema Fahrrad.
Ja, oder sonst?
Nein, ich hab mir nur die dicke Fahrstil geholt.
Ah, okay. 200
Jahre. Die sollte man haben. Die ist schön. Da ist auch das Thema Tandem zum Beispiel mal seit langem mal wieder behandelt. Und auch schön, dieser Vergleich, Tandem waren ja früher Equalizer quasi und sind es immer noch, so dass der eine schwach, der andere stark ist, das was heute E-Bikes übernehmen. Aha. Ein bisschen. Es ist eine schöne Parallele, habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht, aber stimmt tatsächlich, weil heute kaufen wir Paare E-Bikes. Oder erst die Frauen E-Bike, damit sie mit ihm hinkommen, dann er auch ein E-Bike, weil sie dann schneller ist und weil es cool ist und so. Und ja, und das haben Tandems gemacht. Und da sind dann auch die klassische Hintersitzerin von wegen, das ist das nicht doof da hinten. Nö, sie hat Zeit, sie kann rumgucken, kann fotografieren und allem drum und dran. Und das ist eine schöne Geschichte. Also der Fahrstil ist ja immer zu empfehlen. Hilft
das
ja nicht.
Das ist ein Ehepaar, oder?
Sind alles Ehepaare. Das ist nicht nur ein Paar, das sind viele. Aha. Das macht es auch spannend, weil da ist zum Beispiel, egal. Also da sind, ich habe auch erst gedacht, es wäre über ein Paar. Es sind aber, glaube ich, fünf oder sowas. Mhm. Also und bringt das Thema Tandem, was ja schon ein kleines Thema ist, aber trotzdem ein schönes Thema. Also ich hätte auch gern eins. Mal, wir sind, habe ich ja, glaube ich, erzählt, dieses Eltern-Kind-Tandem, was Bekannte von uns verwenden. Mhm. Irgend so ein ulkiges Ding. Ich habe es neulich mal ausgeliehen. Das ist schön. Also, also es ist hässlich, aber es fährt schön. Ja. Und die Kleine ist, glaube ich, mit 4 angefangen, jetzt bis 9, fährt immer noch mit. Da fahren sie in die Schule damit. Also es ist kein Lastenrad, ist mal was anderes. Ne? Weil man muss ja bisschen was bieten, oder? Lastenrad ist ja Mainstream.
Ja, ja.
Mainstream fällt dir, ich kann da zum Thema Mainstream auch ein Foto posten, was ich bei DM gesehen habe, nämlich Tattoo-Pflege. Farbauffrischen, also farberhaltende Körperpflege. Gibt es bei DM jetzt.
Also. Gut, vielleicht noch ein Lesetipp, auch wenn es seltsam aussieht, habe ich letzte Woche kam das mit der Post. Siehst du das?
Im Klapprad in die Kälte.
Ja, komisch, gell? So mit Wintermotiv und Elch und so, ne? Habe ich gedacht, Mann, jetzt im Sommer. Aber es geht also das aus dem Covadonga Verlag und ich werde da mal reinlesen. Das ist von.
Ist das trotzdem der richtige Zeitpunkt für einen Launch?
Naja, okay. Ich weiß es nicht, ne? Also jedenfalls, der Autor, das ist ein Engländer, von dem haben die schon Geronimo gibt es auch, hatte ich schon mal gesehen vom Covadonga, aber nicht gelesen, weil da ist er auch den Giro nachgefahren. Was er jedenfalls gemacht hat, er ist knapp 9000 Kilometer entlang der alten, Sowjetgrenze entlang gefahren. Auf einem MIFA-Klapprad von 1994.
Puh.
Nee, nicht von 1994, also ein MIFA-Klapprad, MIFA-Modell 904, könnt ihr googeln, volkseigene Produktion. Und da ist er diese Strecke entlang gefahren und es geht da natürlich nicht nur. Also muss sehr lustig geschrieben sein, sagen viele. Deswegen empfehle ich mal vielleicht reinzulesen. Der Tim Moore ist auch bei Twitter, sehe ich. Sind auch ein paar Bilder drin. Also der soll, naja, ich meine, das Wagnis, so eine große Strecke mit einem MIFA-Klapprad zu unternehmen, das ist ja schon mal auch ganz, schon mal, muss man schon mal loben, ne? Und das sorgt bestimmt für andere Berichte, als wenn er jetzt mit einem aufgerüsteten Tourenrad da unterwegs wäre. Und ja, mal ungeachtet des Elchs und des Schnees, kann man es wahrscheinlich trotzdem auch im Sommer lesen.
Ja, also würde ich jetzt nicht direkt aus dem Regal ziehen um die Jahreszeit, aber Covadonga ist ja ein erfahrener Verlag. Die werden schon wissen, was sie tun.
Ich lese ja jetzt mein erstes Thomas Bernhard Buch. Endlich mal.
Der Trafikant oder was?
Hä? Gibt's? Nee. Hast du das gelesen?
Versucht.
Oder? Ich weiß nicht. Also ich wollte mir das, ich habe schon oft gehört von Autor. Also Thomas Bernhard ist, glaube ich, auch so ein Autor. Also so wie Aimito von Doderer oder andere. Der muss aber ganz gut sein.
Ja, es gibt was anderes von Thomas Bernhard. Ich habe ein Buch von ihm zu Hause liegen, von Thomas Bernhard. Ja,
okay. Zum Beispiel hier diese Doris Knecht.
Ja, das ist ein super Buch.
Ja, und ich glaube, die ist auch Thomas Bernhard-Fan. Und dann dachte ich, da muss er doch mal was raussuchen, weil er schreibt wohl recht viel sehr, sehr bedrückende Sachen auch oder hat geschrieben, der ist ja schon gestorben. Und ich habe mir jetzt den ersten Band einer Trilogie ausgesucht, der heißt Der Untergeher. Und also das ist quasi ein durchgängiger Monolog von einem Typen, der also es geht um Perfektion und der hat Klavierspielen aufgegeben, als er Glenn Gould kennengelernt hat.
Ärgerlich.
Weil er wusste, dass er nie so gut spielen wird wie Glenn Gould. Und er sagt, Glenn Gould ist genau zum richtigen Zeitpunkt gestorben. Und so. Und dann eine andere Person, über die er dann erzählt. Also, und das ist aber wirklich, also interessant, dass man dann auch, dass da auch noch die Musik noch ein bisschen eine Rolle spielt in dem Buch. Und er schreibt also über seine Beziehung zum Klavierspiel, zum Perfektionismus und zu Glenn Gould. Also Glenn heißt er, ne, bei ihm. Er hat 2 Jahre mit ihm studiert und so. Naja. Ich bin mal gespannt. Also es liest sich gut. Also vielleicht so, wenn man.
Was, das ist Thomas Bernhard.
Das ist Thomas Bernhard, der Untergeher.
Mit Glenn Gowell, der Untergeher.
Und es gibt noch aus der, also ich weiß nicht, ob das geplant war als Trilogie, da gibt es dann noch andere Bücher, auch so von gescheiterten Existenzen. Österreicher, ne?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, was ich gerade lese. Das ist schnell gelesen, aber ich von Henriette Hell. Erst kommen, dann gehen. Aha. Ja, ist ganz spannend. Also es ist witzig. Kann man leichte Lektüre.
Aha. Pikante Auszüge sehe ich hier. Okay. Und das gibt es als E-Book auch?
Ja. Dann braucht man das Cover nicht mit rumtragen.
Okay, na dann haben wir ja 2 unterschiedliche Lesetipps. Ne? Kann man sich quasi so wie damals, wer war's? Don Camillo sich das kommunistische Manifest ins Gebetbuch gelegt hat, glaube ich, um es zu lesen. So kann man sich da auch eine andere Hülle rumlegen. Ne?
Genau.
Okay. Ach,
Don Camillo.
Wir sind ja... Wir
müssen Schluss machen, sonst genau. Müssen wir jetzt noch über Don Camillo reden oder über Stan und Olli.
Also unter der Rubrik Termine habe ich nur einen drin. Das ist ja quasi unser Jahrestermin, die Eurobike in Friedrichshafen. Wenn einer von den Hörern da ist, dann schickt uns doch mal eine Nachricht. Ja, Thomas?
Apropos Hörer da. Ich hatte ja...
Genau, also schließen wir das ab. Schickt uns bitte eine Nachricht an unsere Kanäle, entweder per Mail, Twitter oder Facebook oder so.
Ja, genau. Und dann vielleicht klappt's ja, weil nämlich, was mir sehr leid tut, bei Rad am Ring, waren wohl Hörer bei mir am Zelt, also an unserem Lager, und haben mich gesucht. Einmal war ich auf meiner Runde gerade und das andere Mal, glaube ich, unter der Dusche oder so. Das war sehr schade. Also, aber anscheinend war es irgendjemand, der Fahrradio gut fand. Fand ich schön, hat mich gefreut. Also mein Radfahrkollege hat es mir ausgetauscht. Ja, da waren Hörer da, irgendwie eine Familie, und die hören das abends und so. So habe ich es irgendwie in Erinnerung.
Ja, meldet euch mal. Wer war denn das?
Sag mal Bescheid. Und die haben nach dir gefragt, und das fand ich schön. Das tut mir sehr leid. Hätte euch gern getroffen und hätte euch ein Stück Melone oder eine... Wir hatten so viel Fleisch, weil ich esse ja kein Fleisch, aber die haben ganz viel Fleisch eingekauft. Ich kann gar nicht. Aber ich will das auch nicht propagieren. Also es hätte auch einfach einen verschwitzten Händedruck gegeben und einen stinkigen, ungewaschenen Fahrradio-Redakteur.
Ja, bitte meldet euch.
Ja, das war schön, hat mich gefreut. Und aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich dann auf so einem Event bin, da bin ich dann auf dem Event. Ich habe da auch ein bisschen wenig Lust, irgendwie großartig rumzumachen und irgendwie Interviews oder sonst wie, weil da ist dann einfach Rennen.
Klar, ja, geht mir auch so.
Und da lenkt es dann auch ein bisschen ab. Und ich will das auch genießen, weil dann stehst du zum Beispiel irgendwo bei einem, da springen sie mit Fahrrädern durch die Luft oder sowas, und stehst da und filmst es ab, kriegst es gar nicht richtig mit, die Stimmung dann und so alles. Ne? Aber meldet euch, vielleicht sehen wir uns. Okay. Und ansonsten einfach dranbleiben. Und I love you all.
Ja, dann wünschen wir euch eine gesegnete Zeit, eine schöne Sommer, schönes Wetter, ne? Ja. Jetzt sind ja quasi in allen Bundesländern, gut, in einem Bundesland hören sie, glaube ich, nächste Woche auf, jetzt in der Sommerferien. Überall noch für uns sind noch, ne?
Unbedingt.
Macht das Beste draus, geht raus in die Sonne, Urlaub, was auch immer. Und wir hören uns dann, ich schätze mal, so nach der Eurobike. Das wird nach dem 2. September sein, weil da ist sie rum.
Ja, da ist vorbei.
Okay.
Da sind dann die Köpfe und die Magazine voll. Und da hat man vielleicht auch schon gar keinen Bock mehr. Aber jetzt erstmal genießt den Sommer. Hoher Lichtschutzfaktor schadet nicht.
Jawohl. Also dann sage ich Tschüss, ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.